Ihr hört Huntingdown Comics. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Huntingdown Comics. Die Ziffern gehen hoch. Mit dabei ist natürlich wieder Helge. Diesmal stelle ich dich gleich vor. Hallo Helge.
Hi.
Beim letzten Mal ja ein bisschen lange rumgelabert und naja, mich vergesse ich glaube ich meistens. Ich bin Daniel und wir haben gemeinsam einen Podcast, in dem wir das ein oder andere interessante Comic vorstellen, was uns so begeistert hat, was uns am Herzen liegt und was wir denken, dass dem Hörer da draußen gefallen wird. Ich hatte ja schon gesagt, ich bin momentan so ein bisschen, eigentlich bist du schuld, Helge. Das musst du voll auf deine Kappe nehmen.
Sorry.
Bisschen wieder so auf diesem Hefttrip. Und ich hatte es beim letzten Mal schon Helge intern gesagt, das wird euch nicht nützen, aber ich hatte einige Comics auf in meinen Warenkorb bei Comic Room Hamburg gelegt und erst im Nachhinein festgestellt, es handelt sich hierbei tatsächlich, also wirklich nicht gezielt, um vier Image-Comics. Zum einen werde ich Wicked and Divine vorstellen, dann Trees, Outcast und MPH, also Miles per Hour oder MPH, wie auch immer ihr das ausdrücken wollt. Helge, was steht bei dir auf dem Plan?
Ja, nur gerade, weil du es gesagt hast hier mit den Heften und so, das ist was Lustiges passiert. Und zwar habe ich probiert, die Erstausgabe von Rocket Raccoon zu bekommen, gerade als Heft. Und die war dann tatsächlich mal ausverkauft beim Comicladen. Aber ist eigentlich auch klar, was mir nämlich gar nicht bewusst war, dass Rocket Raccoon ja einer von den Guardians of the Galaxy ist. Und natürlich sind jetzt alle dann so darauf aus, weil er jetzt bald im Kino kommt, da wahrscheinlich so ein bisschen was schon mal in Comicform zu ergattern. Aber ich habe es jetzt nachbestellt und vielleicht kann ich das dann auch nächstes Mal vorstellen. Ja, ansonsten wollen wir heute noch, außer den Comics, die wir vorstellen, machen wir noch ein kleines Gewinnspiel, wobei, ja, Spiel ist jetzt vielleicht auch übertrieben, also eine Verlosung, sagen wir mal. Aber dazu dann später nochmal mehr, würde ich sagen.
Genau. Du hast deine Comics immer noch nicht vorgestellt, die du vorstellen willst, also dass die Hörer schon mal vorher wissen, was sie sich einlassen.
Ja, ja, okay, sorry. Und zwar ist das einmal Gung Ho. Das ist das neue Comic von den beiden Deutschen. Ja, ich gehe später nochmal drauf ein natürlich. Und das andere ist Attack on Titan, der zweite Teil. Leider habe ich, obwohl ich echt viele neben meinem Nachttisch gerade habe, neben meinem Bett zu liegen, bin ich nicht so richtig dazu gekommen, viel zu lesen. Also einmal liegt es natürlich daran, dass wir diesen Monat schon einen Podcast aufgenommen haben. Und der andere Grund ist, dass ich jetzt gerade auch wieder sehr viel mit Adisic zu tun habe. Ja, gerade Seite 45 von Heft 4.
Ach, immer diese faulen Ausreden, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das kann ja jeder sagen.
Genau.
Interessanterweise, wir hatten ja in Ausgabe 2 von Huntingdown Comics, hatte ich Revival und Shu, dieses Crossover, vorgestellt. Ich weiß nicht, ob du zufällig Gelegenheit hattest, da mal reinzugucken.
Leider noch nicht.
Ich hatte es ja bei, Comic Room Hamburg hatte ich bestellt und wir hatten ja dann während der Aufnahme noch geguckt, was es eigentlich gekostet hatte und dann war das ja so exorbitant teuer. Ich war ja reich, um dann festzustellen, dass es einfach, glaube ich, ausverkauft war, dass es einfach momentan nicht mehr lieferbar ist. Und daraufhin hatte ich dann bei CrossCult, die quasi für diese deutsche Printausgabe verantwortlich sind, mal angefragt, wie es denn aussieht, ob denn diese Sonderausgabe halt auch in diese deutschen Ausgaben mit einfließen wird. Und dort war man sich noch nicht so ganz klar, ob es kommt, beziehungsweise dass es kommt, war wohl relativ sicher, aber es war noch nicht so ganz klar, an welche Stelle es kommen wird. Aber es wird in naher Zukunft, wenn es als Sammelband aufgelegt wird, definitiv dort mit reinkommen. Wahrscheinlich liegt das aber eher daran, ich habe das auch nicht so richtig rausgekriegt, dass diese Trade Paperbacks, die dann in Deutschland veröffentlicht werden, eher in Amerika zusammengestellt werden und wahrscheinlich im Prinzip auch dann die Ausgaben sind, die dort als Trade Paperback verkauft werden. Und deswegen bestimmen quasi die Rechteinhaber, welches Crossover an welcher Stelle wo reinkommt. Weil die nächste Frage wäre ja, kommt dieses Crossover dann in beide Hefte rein? Also sowohl in das Trade Paperback von Shu und Revival. Bin ich mal gespannt. Weißt du zufällig, weil das hatte er geschrieben dann, dass das Shu ist wohl mehr oder weniger schon, sind die Tage gezählt. Also es ist eine abgeschlossene größere Serie mittlerweile, oder?
Das weiß ich gar nicht so genau, aber sowas finde ich ja eigentlich auch immer sehr gut, wenn es auch mal ein Ende irgendwie findet, dass man weiß, man kann eine Serie wirklich vollständig besitzen und es gibt wirklich ein Ende, was sich auch der Autor irgendwie ausgedacht hat. Aber das muss ich ja nochmal loben, das ist ja richtig mal journalistisch tätig, warst du ja.
Boah, so kann man das sagen, man kann auch einfach sagen, ich habe eine E-Mail geschrieben und habe eine Antwort bekommen.
Ja, Aber das machen ja irgendwie trotzdem nicht so viele. Finde ich gut.
Nee, also wenn ihr das haben wollt, einfach, falls ihr es nicht mehr bekommt als Heftausgabe, einfach warten und falls es dann bei Crosscold erscheint oder rauskommt als Sammelband und ich vielleicht im Auge behalte, dann werde ich nochmal darauf hinweisen, dass es jetzt dieses Crossover gibt, weil mir hat es extrem gut gefallen. Ich hatte es ja schon gesagt, aufgrund dieser unterschiedlichen Sichtperspektiven.
Dann, ja, das hat sich wirklich gut angehört.
Genau, dann wie immer der Hinweis, ihr findet natürlich, falls ihr mal kurz ausblendet, soll ja vorkommen, geht mir manchmal so, wenn man so Podcasts nebenbei hört und nicht so richtig wisst, wovon wir eigentlich gerade reden, wenn man nicht gleich den Titel mitbekommen hat, dann einfach auf comicreview.de gucken, huntingdowncomics.de geht natürlich auch und dann einfach zur Ausgabe 4 von Hunting Down Comics, dort gibt es eine Timeline. Dort könnt ihr dann auch nochmal gucken, wo ihr euch gerade befindet im Podcast und dann könnt ihr entsprechend auch feststellen, über was wir eigentlich gerade reden. Das führt mich dann unmittelbar direkt mal zum ersten Comic, das ich vorstellen werde. Wie gesagt, viermal Image, hatte ich ja schon gesagt. Diesmal ist es ein Comic, den hatte ich eigentlich schon länger im Visier. MPH oder Miles per Hour oder ja MPH, wie auch immer ihr das nennen wollt, von Mark Millar oder Mark Miller, ich weiß gar nicht, also ich glaube in diesen ganzen Podcasts wird er immer Mark Millar ausgesprochen. Ich hatte einen Podcast mit Mark Millar gehört von Let's Talk Comics, ich mag dieses Format einfach, werde ich, wenn ich dran denke, auch mit verlinken entsprechend, könnt ihr auch nochmal reinhören und dort hatte er auch noch einmal diese Serie vorgestellt, denn die ist im Mai 2014, also auch schon etwas her, es gibt schon ein paar Hefte mehr, gerade rausgekommen. Interessanterweise, und das vielleicht so als Trivia am Rande für diejenigen, die sich überlegen, steige ich in so eine Serie ein, in so eine Heftserie, Mark Millar macht es wohl immer so, ich weiß nicht genau, eine bestimmte Anzahl von Heften, also die Hälfte des Runs, sage ich jetzt mal, also auf was es angelegt ist, hat er als Skript meistens schon vorgeschrieben, ist schon fertig, sodass bei der Veröffentlichung des ersten Heftes, glaube ich, meistens schon Heft 3 eigentlich schon quasi fertig ist und damit da quasi keine Verzögerung an den Tag gelegt wird oder rauskommt. Und bei diesem MPH oder MPH, wie auch immer, ist das eben auch der Fall und Mark Millar hatte da so toll darüber gesprochen, also irgendwie über dieses Comic, dass ich unbedingt mal reinschauen wollte und das lesen wollte und
über sein eigenes Comic,
also er hatte generell über sein kreatives Schaffen und am Ende des Podcasts war dann nochmal so eine kurze Rubrik über eben das aktuelle Schaffen, weil er ist dann auch ein bisschen, wie sagt man, wenn man Geld sammelt,
Meinst du so Charity-mäßig?
Nee, ja,
oder
ja, genau, so das deutsche Wort für Charity, genau. Also er ist da so ein bisschen charity-mäßig tätig und man konnte, das ist glaube ich auch schon vorbei, eine Hauptrolle oder eine Hauptfigur einen Namen geben, indem man halt Geld dort gespendet hätte. Also man musste halt bieten und quasi einen Charakter, der Name wurde quasi versteigert und dort hätte man sich quasi unsterblich machen können. Ich denke mal, wäre jenseits unserer Ausgabenbudgets wahrscheinlich gewesen, aber trotzdem nette Idee, weil es ist eine einfache Art, Geld zu sammeln und macht den Mann noch sympathischer, als er eh ist. Wie gesagt, heißer Tipp, hört einfach mal rein, ist komplett in Englisch, macht wirklich Spaß und macht zum einen Lust auf dieses Buch und auf alle anderen Bücher von ihm. So, nun aber eigentlich zum eigentlichen Comic, MPH, ich hatte es schon gesagt, Heft 1 habe ich gelesen, momentan habe ich es noch nicht geschafft, mehr zu lesen, aber ich muss sagen, das ist eine der Serien, die direkt Lust auf mehr macht, denn es ist so dieses typische, ich weiß nicht, Mark Millar ist ja immer so ein bisschen doch mehr actionlastig, zumindest in meinen Augen. Und hier verbindet er so gewisse Science-Fiction-Elemente, aber nicht jetzt UFOs oder Außerirdische, sondern einfach, ich greife vorweg, fang mal einfach ein bisschen rückblickend an. Also das Heft beginnt im Prinzip mit 1986 und wir sehen quasi so bildlich gesprochen eine Kamerafahrt, wo sich plötzlich ja, Blätter bewegen, Holz bewegen, so Speedlines. Ich hatte ja im letzten Podcast schon angeführt, dass es hier eben so dieses, aufgrund auch des Titels, also Bewegung, eine sehr große Rolle spielt und wir sehen so, wie dann zwei Kiffer irgendwo im Wald auf einem Baum sitzen und einfach quasi von oben herunterblicken und eine Rauchspur durch den Wald rennen sehen und auf der zweiten Seite sieht man dann auch, da läuft halt ein Mann in extremer Geschwindigkeit, was erklärt, dass diese Blätter, dieser Rauch, dieses Feuer entsteht und im Asphalt nachher auch eine Spur, die so aufgerissen, bis er quasi zum Stehen kommt und quasi nicht mehr weiter kann. Heißt, für mich sah das der Moment so ein bisschen aus wie Flash, der irgendwo rumrennt in Hochgeschwindigkeiten und dachte man, ja, ist ja nichts so Neues. Und sie finden aber dann in der Nähe dieser Person Medikamentendöschen, wie es in Amerika so üblich ist, so eine kleine und dort eben halt die Buchstaben MPH aufgedruckt und keiner weiß so richtig, was es ist. Dann relativ schnell quasi eine Transition, also ein Übergang zur aktuellen Jetztzeit. Also wir sind im Jahr 2014 und wir sind mitten in einem, ja, ich sage mal, Drogendeal. Und man denkt sich auch wieder, oh, na irgendwie, ich weiß nicht, also was die alle um dieses Comic jetzt so richtig wollen, ist mir nicht so ganz klar, denn so besonders interessant ist das momentan halt auch noch nicht so richtig. Und der Drogendeal geht schief, da verrate ich nicht so viel. Und unser Hauptprotagonist, um den es nachher auch im restlichen Comic gehen wird, landet plötzlich im Gefängnis. Und eigentlich ist er ein ziemlicher Saubermann, er hat immer noch Pläne und Träume und möchte eigentlich nur aus dem Gefängnis heraus, bis ihm plötzlich ein Insassen mitteilt, dass seine Freundin quasi von dem eigentlichen Kingpin, der diese Drogen quasi an ihn gegeben hat, für die er die verkaufen sollte, gegen den er auch nicht ausgesagt hat, diesen ganzen Coup im Prinzip nur inszeniert hat, damit er ins Gefängnis geht, damit er freie Bahn auf seine Freundin hat. Das wirft ihn natürlich in dem Moment aus der Bahn, lässt ihn ja quasi absinken und der örtliche Drogendealer im Gefängnis gibt ihm eine Droge, eine Pille, von der er eigentlich auch nicht so recht weiß, was es eigentlich sein soll. Natürlich ist es
MPH, stimmt's?
MPH, genau, es ist die und er schluckt eine, nimmt die und plötzlich kriegt er erstmal wie so ein Tollwutsanfall, also liegt auf dem Boden, windet sich und diese berühmten Speedlines kommen auch wieder. Dann kommen halt die Medicals, die in diesem Gefängnis noch zuständig sind, legen ihn auf eine Trage und dann macht es irgendwann so Tick, Klick und die Welt um ihn herum bleibt stehen, wie man es manchmal in Superheldenfilmen hat. Also Papier bleibt in der Luft und er kann sich plötzlich zwischen allen bewegen.
Ja, oder Matrix, ne?
Ja, genau, und hin und her bewegen. Und im Gefängnis ist gerade auch noch so ein Aufruhr und es ist einfach, das ist dann wirklich cool gezeichnet, während das Artwork per se mich nicht so 100% anspricht. Also es ist zwar sehr dynamisch, es ist von Duncan Fagredo und koloriert von Peter Doherty. Aber es ist trotzdem eher so, naja, sagen wir mal so etwas was grober, etwas dreckiger. Also für diesen Stil im Gefängnis passt es. Er ist dann auch sehr wandelfähig mit dem, was er zeichnet. Aber es ist so ein bisschen nicht so das Einzigartige. Aber was wirklich packt in dem Moment, ist diese Geschichte.
Ja, das kann ich mir echt sehr, sehr schwer vorstellen. Also weil gerade eine Szene einzufrieren in einem Comic, was ja eh aus eingefrorenen Bildern besteht, das stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor, das irgendwie so zu inszenieren. Das ist ja wie für einen Film gemacht, sage ich mal. Das ist Panel gar nicht so einfach, glaube ich.
Und das, vor allen Dingen, dass du trotzdem, ich meine, es muss ja trotzdem eine gewisse Dynamik, eine gewisse Spannung haben. Und das hat's halt. Und das ist halt wirklich so, also wie du es dir vorstellst, du nimmst halt irgendeinen Film, lässt ihn ablaufen, lässt halt so, schmeißt ein paar Papiere in die Luft und drückst dir Pause auf deinem Rechner oder auf deinem Fernseher und die Leute laufen halt dann über diesem Papier oder an diesem Papier vorbei und das macht er halt ziemlich cool. Natürlich, das ist mal so ein Punkt bei diesen Comics. Er flieht natürlich demzufolge aus dem Gefängnis, will sich quasi rächen. Also vermutet man zumindest und ist eigentlich schon draußen aus dem Gefängnis und dann überlegt er sich, das kann ja nur eigentlich an dieser Droge liegen. Also geht er nochmal zurück, holt sich diese Ampulle, diese Flasche und will
wieder quasi in Zeitlupe sozusagen.
Alles,
ne?
Es ist immer noch alles in Zeitlupe. Also es dauert halt eine Weile, ich weiß nicht, wie lange diese Droge anhält und er läuft weiter. So. Und dann kommt eigentlich, man spoilert vielleicht schon ein bisschen. Also wenn er jetzt nicht gespoilert haben wollt, was quasi so als kleiner Cliffhanger wie in dem guten in einer guten TV-Serie ist, dann springt einfach zum nächsten Block, aber ich glaube, man liest es trotzdem immer noch gerne. Jedenfalls, jetzt die Möglichkeit vorzuspringen oder noch das letzte Stück zu hören. Also der Cliffhanger am Ende ist dann der, dass unsere Figur, die ganz am Anfang durch den Wald gerannt ist, alles niedergemetzelt hat oder sowas, eigentlich auch in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzt. Also man sieht erst so ein Panel auf ein luxuriöses Penthouse. Man vermutet, okay, irgendeiner, der vielleicht die Drogen da reingeschmuggelt hat in das Gefängnis. Und dann zoomen die Panel so langsam raus und man sieht, dass da Glas ringsrum ist, bewaffnete Söldner quasi um ihn herumlaufen und er dann quasi dort auf dem Stuhl sitzt und mit irgendeiner dritten ominösen Macht spricht und sagt, hier, quasi die Karten sind ausgespielt, es geht weiter. Alles in allem muss ich sagen, wirklich auch schnell durchgelesen, das muss ich zugeben. Also es ist so ein machtsüchtig Heftchen und die Storyline gefällt mir gut, weil so viele Elemente reinkommen. Zum einen, also wo kommt die Droge her? Warum ist der eine jetzt im Gefängnis? Warum oder was hat der andere mit den Drogen vor? Oder warum sind sie ihm in gewisser Weise zugespielt worden? Wie kommen sie überhaupt in das Gefängnis rein? Weil der Drogendealer wusste ja offensichtlich nicht, was er in der Hand hatte, sonst hätte er es wahrscheinlich selber benutzt. Und so viele Kleinigkeiten, die das wirklich interessant machen. Und wie du schon gesagt hast, also die Art und Weise, wie hier diese Speedlines dargestellt werden, also wie quasi Geschwindigkeit dargestellt wird, wie so Bilder eingefroren werden, sind wirklich toll gemacht, fällt mir richtig gut und deswegen kann ich dieses MPH wirklich nur wärmstens empfehlen.
Das klingt fast wie ein Storyboard und die sprechen jetzt schon mit irgendwelchen Filmstudios, so hört sich das fast an.
Ich muss auch sagen, also ich weiß nicht, also im Podcast selber kam es nicht zur Sprache, aber du hast schon recht, also dieses gesamte Setting, was ich hier habe, ist halt wirklich so ausgelegt, dass man das wirklich prima in eine Serie umbauen könnte. Also da bin ich gespannt, was kommen wird. Also mir würde das ganz gut gefallen. Ich guck gerade mal, also momentan...
Aber wir mögen ja auch Comics.
Wir mögen auch Comics. Momentan sind es aber also zwei Ausgaben, also 1 und 2 ist verfügbar. Die nächste, dritte müsste eigentlich diesen Monat rauskommen. Das Gute ist, jede Heftausgabe kostet 3 €. Also ich sage jetzt immer nur Heftausgabe, da wo ich sie kaufe, Comic Room Hamburg. Was es manchmal in anderen Läden kostet, mag abweichen, weiß ich nicht. Aber ihr kriegt sie prinzipiell für 3 € schon. Ist eine tolle Action-Serie mit einem regelmäßigen Publikationszyklus, wie das rausgebracht wird. Ist wohl auch dann schon im Umfang, wie bei Mark Miller eigentlich in der Regel üblich, auch abgeschlossen. Also ich denke mal, die ersten 5 bis 6 Hefte werden dann nachher einen Story-Arc bilden. Gute Sache. Kann man nur empfehlen. Sehr viel Action, sehr viel Dynamik und eine spritzige, kleine, nette Geschichte.
Ja, hört sich echt gut an und es ist wirklich beeindruckend, was der alles für Geschichten aus dem Hut immer zaubert, ne? Also immer wieder neue Ideen und das ist wahrscheinlich nicht die einzige Serie, an der er gerade arbeitet. Wahrscheinlich noch einige parallel gerade.
Genau, und das sagt er auch, also wo er dann alles arbeitet und er hat ja nur auch, was hat er, mindestens 1, 2 Kinder und das ist interessant, das ist vielleicht auch für alle, die wie du so kreativ sind, also die zu Hause auch arbeiten quasi.
Und keine Kinder haben.
Ja, du hast keine Kinder, aber nee, ich meine nur so, und er meinte, ja, er hat so bestimmte Zeiten, wo er auch nur Anrufe annimmt, so wenn man ihn erreichen will, dann muss man zwar mal zwischen 10 und 12 anrufen, ansonsten geht er nicht ans Telefon und in, sag mal, von 12 bis 4 zeichnet und schreibt er halt und die Zeiten sind für ihn heilig, die nimmt er auch sich und ab 6 hat er halt Zeit für seine Familie und so kriegt er halt alles unter den Hut. Also der hat ein unheimliches Arbeitspensum, also ich kann auch diesen anderen Podcast nur wärmstens empfehlen, wer so ein bisschen ein Faible dafür hat, zu wissen will oder wissen will, was in diesen ganzen anderen Köpfen so vor sich geht, dem sei dieses wirklich wärmstens ans Herz gelegt.
Das ist echt interessant, weil sowas Ähnliches habe ich auch mal von Stephen King gehört. Der hatte, glaube ich, mal gesagt, ja, wenn du schreiben willst, plug out, halt irgendwie, also du musst halt offline arbeiten, kein Computer am besten, nichts, kein Fernseher, kein Telefon und dann los geht's, weil man, es stimmt auch wirklich, man lässt sich halt immer schnell und auch gerne ablenken natürlich. Aber ist natürlich auch ein bisschen ein trauriges Leben, wenn man sich nicht ab und zu mal
abhängt. Ja, aber wahrscheinlich, also das ist wahrscheinlich der Punkt, also so diese ganzen Kreativschaffenden und diejenigen, die ja dann auch was werten, also die müssen wahrscheinlich auch so arbeiten, ansonsten kommt man wahrscheinlich nicht dazu, so einen Output zu haben, dann ist man halt abgelenkt, das merkt man ja selber manchmal, wenn man so Sachen macht und macht nebenbei noch was oder sowas, dann wird wirklich der Produktionsfluss geht dann ziemlich nach unten.
Aber so ein schöner Sommer kann dann auch ganz schön ablenken, natürlich.
Das ist natürlich das Nächste. Und Kinder und was es nicht alles so gibt. Gut. Gibt, ja. Also, MPH, wirklich von mir wärmstens empfohlen. Wie gesagt, Links und wo es findet oder wenn ihr nochmal nachgucken wollt, alles im Beitrag zu Hunting Down Comics Ausgabe 4. Da du nicht ganz so viel hast, würde ich sagen, ich mache einfach mal mein nächstes Heft gleich im Anschluss. Ja, klar. Was eine interessante Sache ist, ich folge ja relativ vielen Künstlern auch auf Instagram. Ich habe natürlich auch Helge schon gesagt, der soll mal bei Instagram sich einen Account zulegen, damit auch
noch andere... Noch nicht gemacht?
Ja, immer noch nicht gemacht. Nee, aber ich fände es spannend, weil ich finde gerade dieses, also es ist relativ wenig Arbeit, weil du musst eigentlich nur irgendwann ein Bild mal hochladen, immer mal oder mal ein Foto machen und das hochladen. Der Arbeitsaufwand ist relativ gering, aber dieser Impact, den du dadurch hast, also die Werbewirksamkeit ist relativ groß. Und genauso ist es hier, The Wicked and Divine oder The Wicked und The Divine ist eines, was mir vom Cover her auffiel. Es ist ein sehr markantes Cover. Eine Frau ist darauf zu sehen, die so ein bisschen, ja, man könnte fast sagen, also es wirkt etwas zwiegespalten. Also eben gerade dieses, jetzt hatte ich es nachgeguckt, was The Wicked, ich glaube jetzt das Teuflische oder irgend sowas heißt das, oder so ein bisschen, und das Göttliche, also diese zwei Charaktere, die oder die zwei Seelen, die in einer Brust schlagen. Genauso sieht das Cover aus, eine Frau, sehr bunt, sehr neonfarben fast. Und das habe ich gesehen und dachte, das musst du unbedingt mal gucken und reinlesen. Hier
ich muss ganz kurz mal reingrätschen, sorry. Und zwar kommt nachher auch noch eine Leserfrage, die auch tatsächlich mit Covern zu tun hat. Und da ist das ja schon so ein Fall, wo man ein Comic auch so ein bisschen wegen eines Covers vielleicht kauft oder jedenfalls interessant findet. Aber geht erstmal weiter.
Genau, das war ein Kauf, also jetzt mal, um das nochmal aufzugreifen, wo mich das Cover wirklich angesprochen hat, wo ich gesagt habe, aufgrund des Covers will ich gerne mal wissen, was da drin ist. Und weil halt, wie gesagt, so ganz viele darüber gesprochen haben. Und ich habe mir gesagt, die erste Ausgabe habe ich mir geholt und wir sind mittlerweile auch, also die zweite Ausgabe ist auf alle Fälle raus. Die dritte und vierte sind quasi, kommen demnächst heraus. Geschrieben wurde das Ganze von Gillen McKelvey und Wilson Cowles. Wie gesagt, mit Namen habe ich es manchmal nicht ganz so. Das muss aber jetzt auch nichts heißen, weil ich habe da einfach ein ganz schlechtes Namensgedächtnis. Aber, und jetzt kommt das, mir kam dieser ganze Stil irgendwie so leicht bekannt vor. Zum einen das Grundsetting, dazu werde ich gleich nochmal kommen. Und zum anderen so diese Art und Weise, wie es gemacht ist. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Phonogramms ist auch eine, also mittlerweile sind zwei Bände raus. Ich denke mal, es sind auch 12 Ausgaben, die mittlerweile erschienen sind. Ja, ich glaube, es waren oder 13, also eine mehr, wie auch immer. Und von den gleichen Machern. Und das hatte ich immer schon mal auf dem Radar, Phonogramm. Hab's leider noch nicht gelesen. Wie gesagt, ich werde es verlinken. Vielleicht kennt das der eine oder andere, dann nochmal darauf hinweisen. Und diese Geschichte soll so ein bisschen in den ähnlichen Bahnen laufen. Die Eröffnungssequenz ist eigentlich gleich relativ cool, denn Man hat so eine Seance in den, ich würde sagen, von der Kleidung her in den 20er Jahren, ich weiß gar nicht, ob da, ach, hier steht's, erst 31. Dezember 1923. Eine alte Frau hinter einer Maske und relativ vier Junge, die um so ein, wie man sich so vorstellt, so einen Beschwörungstisch sitzen, Totenschädel auf dem...
Eine Seance,
genau, Totenschädel auf dem Tisch. Und die ältere Dame mit dieser Maske läuft aus dem Haus und irgendwie hat man das Gefühl, was geht hier ab und was soll das sein? Und es ist auch wenig Text, es ist dann mehr so diese Ausdrucksstärke der Augen, die dort spielt und alle schnippen mit den Finger und es passiert, bumm. Das ganze Haus, also die explodieren, sind weg und nur diese Frau, diese ältere Frau mit der Maske, die bleibt am Leben. Und das war's auch für den Einstieg schon, denn wir schreiben dann plötzlich wieder 1. Januar 2014 und es geht los. Also irgendwie ist immer diese Zahl 1, 2, 3, 4, die zählen so durch und wir sehen unsere eine Protagonistin, eben die auf dem Cover zu sehen ist, die sich plötzlich verkleidet und zu einer Art Rockkonzert geht. Und das ist das Interessante. Also es ist eine Art Rockkonzert, aber es sind auch Götter, die dort spielen. Und das ist halt die Prämisse in diesem Comic. Also jeder Rockstar, jeder Superstar ist auch so ein idealisiertes Wesen, das quasi die Massen beeinflusst und anscheinend, wie es aus dem Comic herauskommt, auch nur für eine relativ kurze Zeit. Denn anscheinend ist dann irgendwann das Leben Schluss und die sind halt den Göttern gleichgestellt und dann sind das auch noch ganz, ganz verschiedene, unterschiedliche Figuren. Es gibt halt nicht nur einen Gott, sondern verschiedene und die nächste, die auftaucht, das ist dann auch, glaube ich, auf einen von den anderen Covern zu sehen, beziehungsweise auf einen der Sondercover. Es gibt auch ganz viele unterschiedliche Cover, die nennt sich Lucy und also ihr könnt euch schon vorstellen, Lucy so in Anlehnung an Lucifer, ne? Also das kommen dann auch diese beiden Mächte ins Spiel. Und unsere Hauptprotagonistin, deren Namen ich auch gerade nicht bei der Hand habe, die ist gerade einmal 17, noch relativ jung. Und das Interessante, in diesem Rockkonzert gucken die Götter einen an. Das sind alles natürlich weibliche Götter nur. Und
natürlich.
Ja, die Frauen, die dort sind, kommen in Ekstase, kriegen einen Orgasmus und fallen in Ohnmacht. Also so, wie es sein soll. Und sie wacht dann halt als Erste auf. Und ist quasi dann plötzlich wie so eine Art Groupie von dieser Göttin oder von diesem Teufel oder diesem gottgleichen Wesen. Und dann kommen sie in so einen Raum, so einen Proberaum, nicht Proberaum, also da wo dann die Backstage-Bereich und da sind noch mehrere von diesen Göttern. Und die eine führt gerade ein Interview, die andere hat quasi zwei andere Groupies an der Hand. Und interessanterweise kommt dann plötzlich so ein kleiner Lichtpunkt und einer dieser Groupies ist wohl so eine Art Katzengott. Und das Interessante ist, dieser Mensch, dieser Katzengott spielt jetzt plötzlich quasi mit diesem Lichtpunkt, bis sich herausstellt, dass es sich hierbei um Laserpointer, also von dem Zielfernrohr, diese Zielvorrichtung handelt. Und ja, Götter können natürlich nicht getötet werden, das mit als kleinen Spoiler voraus, aber wir sehen halt unsere Lucy, die plötzlich im Fenster steht und quasi die Attentäter auf der Gegenseite gegenüber anspricht und man hat wieder dieses mit den Fingern schnipsen Moment und jetzt ganz brachial die zwei Attentäter, die auf der gegenüberliegenden Seite sind, da explodieren die Köpfe. Nun möchte man meinen, wenn man Gott ist, hat man da eigentlich auch wenig zu befürchten. Aber nein, man befindet sich dann auf der nächsten Seite direkt in einem Trial, also in einem Gerichtsverfahren, das dann so ein bisschen auch, weil die alle so Perücken tragen, so an diesen typischen englischen Court erinnern. Also und sie muss sich halt verantworten. Und sie sagt, naja, wenn ich göttlich bin, dann habe ich da eigentlich auch nichts zu befürchten und muss auch nichts machen, weil entweder habe ich das gemacht und droht dem Richter auch so ein bisschen. Also sie meinen also, ich habe mit meinen Fingern geschnipst und hätte jemanden umgebracht. Und man sieht schon, wie dieser Richter dann so ein bisschen zurückgeht und sie schnipst mit den Fingern und was soll ich sagen, was passiert? Du kannst es dir sicherlich denken, dem Richter sein Kopf explodiert ebenfalls. Aber in dem Moment ist Lucy auch ziemlich perplex, weil sie hat es halt nicht gemacht. Also sie sagt dann auch, nein, sie war das nicht. Und die einzige Person, die ihr glaubt, ist eben unsere Nicht-Göttin, unsere Hauptprotagonistin. Die sitzt in dem Gerichtsverfahren mit und hält auch die Hände vor dem Mund und ist aber die Einzige, die nachher an ihre Unschuld glaubt. Das heißt also, man sieht, auf der einen Seite weiß man überhaupt noch nicht, worum es geht. Geht es um die Götter? Die Götter sind anscheinend doch nicht so machtvoll und haben hier ein Spiel am Werk oder wer ist der Gegenpart und warum ist das so und was hat unsere Hauptprotagonistin eigentlich jetzt hier mit der ganzen Sache zu tun und warum sind die werden diese Götter so verehrt?
Also wie funktioniert das genau? Kann man sich das so vorstellen, dass die Menschen alle sich bewusst sind, dass es hier irgendwelche übermenschlichen Wesen gibt oder wundern die sich nicht, dass da ab und zu mal so Köpfe einfach platzen oder so? Oder also ist das eine Welt, wo es klar ist, dass hier Götter unter uns rumlaufen?
Auch ja, das Problem ist, glaube ich, also es wird eher so, in dem Comic sind es schon Götter. Also die haben schon übersinnliche Kräfte, Mächte, die Normalsterbliche nicht haben. Aber ich denke mal, das steht eher so als Metapher dafür, dass eben auch, wie bei uns so Superstars, also Rockstars,
ja, hab ich auch gerade gedacht.
Sänger,
auch
halt eine erhöhte Position bekommen und innehaben. Und hier wird das halt noch dadurch quasi verstärkt, dass sie halt auch dem Gott gleichgesetzt werden. Und in dem Comic ist es halt so, dass die eben diese besonderen Fähigkeiten haben. Und wie du schon sagtest, auf der einen Seite müssen sie sich aber dann trotzdem der weltlichen Macht unterwerfen. Also sie werden halt angeklagt und werden die Lucy, die wird auch von den dort im Gerichtssaal befindlichen Polizeikräften weggeführt, was ja auch ein bisschen seltsam ist. Also wenn jemand die Kraft hat, dann würde ich, glaube ich, als Polizist die nicht anfassen, aber das scheint irgend so eine Balance zu sein. Aber das ist nach dem ersten Band oder dem ersten Heft noch nicht so ganz klar, in welche Richtung das jetzt gehen wird. Also da muss einfach mehr erzählt werden. Ausgelegt oder angelegt ist es, glaube ich, auch in dem Fall wieder auf so mindestens 6 Hefte erst einmal. Ist auch wieder, wie gesagt, bei Image, ist halt Creator-owned. Also insofern, denke ich mal, wird da noch einiges kommen. Aber das als kleiner Ausblick. Es bleibt wohl auch in Heft 2. Also ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe es dann bloß gehört. Auch noch so ein bisschen nicht so ganz klar, in welche Richtung es gehen wird. Aber das muss bei Phonogramm halt auch gewesen sein. Ansonsten ist es halt einfach eine coole Idee. Also es sind halt so viele, es sind auch, wenn man die Namen dann einzeln betrachtet, immer noch so Anspielung an griechische Mythologie. Also man kann da noch ein bisschen mehr reinlesen und vielleicht auch ein bisschen mehr herausziehen. Ich hatte gesagt, das Artwork ist eher, schlichter Natur, ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber von Wilson Cowles gezeichnet und koloriert und ist aber doch eher einfacher Natur und einfacher gehalten. Ist eher so popkulturell, also sehr bunt stellenweise, wie das Cover auch dann so ist und geradlinig. Aber es ist eine Geschichte, die einen irgendwie trotzdem sofort packt. Also mich hat sie gehabt. Also ich muss sagen, es ist eine interessante Grundkonstellation. Und aufgrund der Tatsache, dass eben immer noch alles so ein bisschen in der Schwebe ist und eben noch nicht so ganz klar ist, in welche Richtung das geht, hat es seine Berechtigung, ist halt wirklich extrem spannend ausstraffiert. Auch wenn eigentlich in diesen, ich sage jetzt mal, Piloten des ersten Heftes noch nicht so richtig viel passiert ist. Man hat nur dieses Grundsetting erstmal dargelegt.
Also es ist auch brandneu, ne?
Das ist brandneu. Also wie gesagt, es gibt 2 Hefte momentan.
Das ist ja irgendwie faszinierend, dass Image da wirklich zeitgleich, mehr oder weniger im gleichen Monat, 4 Serien mindestens startet.
Das ist ja schon und noch mehr. Also es ist momentan ein riesen Output und es ist auch nicht so, dass es einfach so drittklassige Dinger sind, sondern es ist wirklich sehr qualitativ, sehr hochwertige Sachen. Und ich werde am Ende des Podcasts gleich nur sagen, wenn ich nur eins von denen auswählen müsste, was es dann wäre. Aber ich muss sagen, also keines der Hefte hat mich gelangweilt und ich muss sagen, interessieren mich wirklich alle, interessanterweise. Also The Wicked and Divine von Gillan McKelvey und Wilson Cowles kann ich empfehlen. Tolles Cover. Wer vielleicht Phonogramm schon kannte oder kennt, der sollte auf alle Fälle mal reinschauen. Geht in die Richtung. Soll sogar, also einige, die sich mit Phonogramm besser auskennen, meinten, das könnte auch theoretisch Story Arc 3, also das dritte Kapitel aus Phonogramm sein. Also man hätte es nicht unbedingt nochmal hier separieren müssen, aber dafür kenne ich Phonogramm zu wenig und es soll ja unabhängig davon nochmal ein drittes Buch und drittes und viertes sogar bei Phonogramm herauskommen. Mhm. Also ihr seid aufgerufen, wenn ihr Phonogramm kennt, dann gerne mal in die Kommentare. Lohnt es sich? Ich habe es noch nicht gekauft, ich hatte es überlegt, mir das mal zuzulegen, weil mir, wie gesagt, das Artwork, auch wenn es anders ist, aber einfach die Art der Kolorierung, des Storytelling, mich so fesselt und ich das Gefühl habe, also ich persönlich das Gefühl habe, bei Geschichten von Kieran Gillen, dass da, oder beziehungsweise, ja, habe ich auch echt Müll erzählt vorhin, also die Story ist von Kieran Gillen, da weiß man, dass er auch zu einem Ende kommt, auch wenn er vielleicht zwischendurch mal abschweift und dass das Story, also dieses Artwork von Mac Calvey ist dann wirklich einfach grandios. Also das ist halt einfach gehalten, aber in dem sehr, sehr ausdrucksstark. Und wie gesagt, Kolorierung von Wilson, also Matt Wilson, tut sein Übriges.
Cool.
So, jetzt haben wir es auch nochmal richtig zusammengebracht, die ganzen Namen. Die Namen ist immer.
Ja, klingt auf jeden Fall auch ganz interessant. Ich habe mir gerade mal eine so eine Seite angeguckt, da sind so vier Mädels zu sehen und die unterscheiden sich ja schon sehr vom Aussehen. Also es ist von langen roten Haaren und so ein, ich sag jetzt mal, hippie-mäßigen Regenbogen geschminkten Augen bis hin zu ja dunkelhäutig und so einer Art, sieht fast aus wie eine geschminkte Augenklappe oder so und Goldschmuck. Dann gibt's noch eine sehr hellhäutige mit blonden Haaren und schwarzer Strähne. Soll es auch irgendwie, also die repräsentieren jeweils eine andere Gottheit und auch irgendwie oder auch irgendwas, hat es wirklich mit Musik dann auch zu tun, das Comic wirklich, oder ist das?
Also momentan noch nicht. Also die okay. Stehen natürlich am Anfang auf der Bühne mit einem Mikro und ich vermute mal, dass die auch dort singen. Also das kommt nicht so richtig, in meinen Augen nicht so richtig raus, dass die nicht nur auftreten und quasi ihre Gottheit da. Also es gibt ein Panel, wo sie halt dann im offenen Mund dasteht und wie gesagt, sobald sie halt die Leute anguckt, fallen sie reihenweise in Ohnmacht dort.
Dieses Geschmack. Weil dann könnte es ja auch sein, dass die irgendwie Musikstile repräsentieren sollen. Keine Ahnung.
Ich denke mal, das kommt dann wahrscheinlich mit der Zeit noch. Und das Interessante ist halt, dieses Geschminkte, was du so auffällig bemerkt hast, muss wohl auch momentan so, also dieser, wie heißen das, die Leute sich vergleichen, diesen Cosplay-Szene hat, also in Amerika, sehr beliebt sein, also weil es halt eben so auffällig bunt und dann doch, also einfach zu machen ist wahrscheinlich, ohne großartig Stimmt. Kostüme zu haben und sieht halt auch cool aus. Also ich finde es schon cool, wenn jemand, also wenn Kieran Gillen da so eine Fantasie an den Tag legt und was sich so Sachen ausdenkt, die dann in den Mainstream so übergehen und dann auch dort genutzt werden. Das hat schon, also hat was einfach, finde ich geil.
Ja, das ist cool.
Kann gelesen werden. Auch nur 3 Euro, ne? Also muss man auch mal dazu sagen, also eine niedrige Einstieg oder 3,50 Euro kann auch sein. Also 3,50 Euro maximal.
Coole Sache. So, willst du noch eins vorstellen oder soll ich dann erstmal eins machen?
Nö, mach jetzt mal Pause, damit ich was trinken kann.
Okay. Aber trotzdem zuhören. Ich werde ab und zu nachhaken, ob du auch gut zuhörst. Nee, und zwar komme ich jetzt zu Gang Ho, dem ja, dem Comic, was ich jetzt als erstes mal vorstellen will. Und zwar ist der Begriff aus dem Chinesischen irgendwie abgeleitet. Also ein amerikanischer, der wird auch in Amerika benutzt, der Begriff. Und das heißt so viel wie ohne Rücksicht auf Verluste oder sowas. Und das wurde zum Beispiel auch im Zweiten Weltkrieg von den Marines benutzt, also als Kampfschrei irgendwie. Ja, und zwar ist das die neue Comicserie von dem von Kummernd und von Eckartsberg. Die sollten einem schon bekannt sein durch diese die Chroniken der Unsterblichen hieß es, glaube ich. Das kennst du bestimmt auch, oder?
Vom Namen her nicht. Was, also mir sind die beiden halt vorher schon eher bekannt gewesen. Interessant ist ja auch irgendwie, dass das, glaube ich, das Comic, also Gang Ho, zuerst in Frankreich rauskam. Und dann,
ja, das wollte ich auch noch erwähnen, genau.
Also in Deutschland, obwohl es Deutsche sind, ne? Sind die beide Deutsche
eigentlich? Ja, ne? Sind beide Deutsche, ja. Die ja, die arbeiten, glaube ich, auch zusammen in so einer Grafikagentur oder sowas. Aber ich denke mal, jetzt, vielleicht haben sie es dann auch geschafft, sich wirklich 100% auf den Comic zu spezialisieren. Naja, jedenfalls diese Chroniken der Unsterblichen, das ist, glaube ich, von, wie heißt der nochmal, Hohlbein, glaube ich, eigentlich so ein Buch. Und die haben das adaptiert als Comic. Und das war schon sehr interessant, dass die, also es war schon damals sehr, sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Und die haben da während des Machens so ein bisschen den Stil auch geändert. Und lustigerweise wird jetzt der dritte Teil dann von einem Chinesen weitergezeichnet, habe ich gerade nachgelesen. Aber okay, wir wollen jetzt erstmal eigentlich über das Gang Ho reden.
Da würde ich ganz kurz sagen, der dritte Teil heißt, achso, der dritte Teil von der anderen Serie, nicht von Gang Ho. Ich dachte, es gibt schon drei Bände von Gang Ho.
Nee, da gibt es erst den ersten und der hat auch noch einen Untertitel und zwar heißt der Schwarze Schafe. Und es geht eigentlich um, also man könnte sagen, das Szenario ähnelt im Grunde so ein bisschen einer Zombie-Apokalypse. Also das ist in einer nahen Zukunft angesiedelt. So die Infrastruktur ist weitgehend zerstört und oder wurde irgendwie von der Natur zurückerobert. Genauso die Industrie, die ist eigentlich halt natürlich nicht mehr so richtig vorhanden. Alles ist nur noch knapp da, also Medizin, Kleidung, Essen und so gibt es so gut wie nicht mehr und es herrscht auch eine ständige Bedrohung. Aber hier ist die Bedrohung halt nicht der Zombie, sondern es sind so eine wilden, blutrünstigen Affen, die es halt irgendwie auf Menschen abgesehen haben. Und ja, so ganz erfährt man auch noch nicht, also so richtig viel erfährt man noch nicht über die, wie es dazu gekommen ist oder was die genau auf sich haben. Und man merkt aber schon, es gibt anscheinend auch so verschiedene Größen und Klassen irgendwie von diesen Affen. Ja, aber wie gesagt, das Szenario ist eigentlich, da wird man sofort irgendwie an Walking Dead oder so erinnert. Und ja, die Geschichte beginnt eigentlich mit der Überführung zweier Heimkinder. Also, wobei Kinder, die sind jetzt halt jugendlich. Das ist der große Bruder mit seinem kleinen Bruder. Und die werden in die in so eine neue Siedlung überführt. Und zwar haben die irgendwie da, wo sie vorher gelebt haben, haben sie anscheinend Mist gebaut. Darauf wird auch nicht so richtig eingegangen. Und es scheint so ein bisschen die letzte Möglichkeit für die zu sein, nochmal in einer Siedlung Fuß zu fassen, also in der Siedlung Nummer 16, so nennt sich die, bevor sie rausgeschmissen werden würden, und zwar in die Gefahrenzone, so nennt sich das. Also unbefestigtes Gebiet sozusagen. Genau. Und mit dem Zug, auf dem die transportiert werden, da sind auch Vorräte irgendwie transportiert immer zu dieser Siedlung. Und ja, da sind so ungefähr, also wird gesagt, 400 Einwohner oder so sind da. Und man kann sich das Ganze wie so ein vorstellen. Also hat mich auch gleich wieder an Walking Dead erinnert, dieser Gouverneur, das müssen die meisten ja auch kennen, der hat ja sicher auch so eine Art vorgebaut, damit er ja da drin so eine Art heile Welt hat und die Zombies außen dann, die werden dann halt beobachtet auf Wachtürmen oder sowas und man probiert die halt irgendwie rauszuhalten und da drin alles schön, so die schöne heile Welt zu zelebrieren. Ja, und man bekommt aber ziemlich schnell auch mit, dass da drin auch nicht so ganz die heile Welt spielt. Da ist es dann schon so, dass die Leute, die Macht haben, also es gibt zum Beispiel jemanden, der diese Rationen einteilt oder der dafür verantwortlich ist, also so ein bisschen, ja, keine Ahnung, der hat natürlich dann auch die Macht zu sagen, wer was bekommt so ein bisschen oder sich irgendwas abzuzwacken. Und da ist es dann auch mal so, dass da gibt es eine Szene, da wird dann Tabletten werden dagegen Sex irgendwie getauscht, mehr oder weniger. Also irgendwelche Abhängigen oder werden abhängig gemacht. Ne? Also schon harter Stoff so. Und wir begleiten halt diese beiden Jugendlichen, also wie gesagt, großer und kleiner Bruder, eigentlich die ganze Geschichte über. Und ja, der Große ist mehr so eine Art Draufgänger und Frauenaufreißer und der Kleine scheint so ein bisschen vernünftiger wenigstens zu sein und ja, genau. Ja, und der erste Band, das ist, wie gesagt, wird eine Serie werden, keine Ahnung, wie viele Bände es dann wirklich werden, aber der fängt eigentlich ziemlich langsam an oder lässt sich jedenfalls viel Zeit. Die Charaktere werden vorgestellt. Es gibt ja auch so ein bisschen wie, ich sag jetzt immer Walking Dead, also so ähnlich ist es sich wirklich nicht, aber da gibt's halt auch irgendwie zwielichtige Gestalten und Psychopathen, sympathische Leute und manche, die man noch nicht so richtig einordnen kann. Also vielleicht vergleiche ich es auch deswegen mit Walking Dead, weil es auch halt so ein bisschen was von so einer normalen Welt hat, wo dann zum Teil die Menschen dann auch gefährlicher werden können als die eigentliche Gefahr, weil man sie halt einfach nicht einschätzen kann und weil irgendwie ja die menschlichen Tiefen vielleicht noch tiefer sind als irgendwie die von irgendwelchen Tieren, die einfach nur ja blutrünstig sind oder was essen wollen oder so. Ne? Ja, und die Brüder sind so ein bisschen, man könnte sagen, so die Neuen in der Klasse und ja, werden halt so ein bisschen komisch beäugt und müssen erstmal kennengelernt werden oder die anderen kennenlernen und sind auf jeden Fall fast alle eigentlich in dieser Stadt interessante Charaktere. Und am Ende gibt's auch nochmal die Gelegenheit für die Brüder, sich dann zu beweisen den anderen gegenüber. Aber ich will jetzt auch nicht zu sehr auf die Geschichte eingehen. vielleicht doch mal so ein bisschen so, was mir daran gefallen hat oder wie das überhaupt, ja, also ich meine, man versteht so ungefähr, was ich meine, oder? Worum es geht.
Ja, ich wollte gerade sagen, oder? Also das, dieses Grundsetting ist schon klar, was mich jetzt mal noch interessieren würde, hat dieses oder dieses erste Buch, ist das in sich eine abgeschlossene Handlung schon oder ist das dann sehr offen, also dass man merkt, man muss jetzt unbedingt noch Band 2, 3 und 4, was da kommen wird, lesen oder sagt man sich, okay, wenn ich jetzt nur ein Band lese, bin ich auch erstmal bedient, aber ich kann mehr lesen, wenn ich möchte.
Nee, also ich würde sagen, es ist wirklich so typisches, liest sich wie eine Serie oder auch wieder wie Walking Dead oder so. Es endet eigentlich, naja, nicht wirklich mit einem Cliffhanger, aber es sind so viele Fragen offen. Also alle Charaktere werden nur angeschnitten. Alle die Handlungsstränge sind eigentlich nur angedeutet. Man kann auch sagen, dass zum Beispiel wissen wir auch noch nicht, wie sieht's eigentlich draußen aus, wie ist es zu dieser Katastrophe gekommen, und die meiste Zeit spielt halt auch innerhalb dieser Mauern. Also wir kommen ja gar nicht raus, wir sehen gar nicht, was ist denn jetzt das Gefahrengebiet. Wir sind eigentlich innerhalb der Mauern und die Gefahren stellen halt eher dar, dass die Jugendlichen sich untereinander irgendwie streiten, und das ist halt auch wirklich der Fokus. Also das ist schon, man könnte sagen, dass es sich eher an Jugendliche eigentlich richtet. Die Erwachsenen, ja, also so sagen wir mal, welche, die gerade am Erwachsenwerden sind oder so, ne? Also die bauen Scheiße irgendwie, da bilden sich irgendwelche Banden, andere werden ausgegrenzt oder gemobbt, so, dann gibt's irgendwie jemanden, der halt sich gut mit der einen stellt und kriegt eine Jacke, und dann wollen die anderen die gleich ihm abziehen oder klauen. Es gibt auch diese Streitigkeiten unter den Brüdern, aber auch so Flirtereien natürlich, also so wirklich typisch Jugendliche, aber halt in diesem Setting. Und da, wie gesagt, der ist ja auch so ein bisschen so ein Draufgänger, der große Bruder, und dann wird er auch gleich irgendwie bei den Frauen gut anzukommen, zwinker, zwinker, und es kommt auch zu mehr als nur Flirtereien, sage ich jetzt mal. Aber am Ende wird es dann auch nochmal recht gewalttätig und man sieht dann auch nochmal die Bedrohung wirklich. Ja, allgemein kann man vielleicht nochmal sagen, dass wer auch diese Chroniken kennt, also die Werke davor, der wird wissen, dass die Zeichnungen natürlich über jeden Zweifel erhaben sind. Also es wirklich sieht wieder richtig toll aus. Und im zweiten Teil von den Chroniken der Unsterblichen war es schon so, dass der Zeichner die Outlines irgendwie weggelassen hatte, und das sah schon sehr cool aus und hatte irgendwie auch bei Teil 1 schon immer so ein bisschen was Zeichentrickmäßiges, also so malerische Hintergründe und eher flachere Figuren, und man könnte sagen, jetzt fügen sich die Figuren noch ein bisschen besser in die Hintergründe ein, weil die ungefähr auf dem gleichen Level koloriert sind. Man merkt aber schon, weil du das ja immer so herausstellst nochmal, also man merkt schon, dass es wirklich komplett am Computer gemacht ist, also da ist gar nichts Natürliches mehr richtig dran, wobei schon mit so Werkzeugspitzen gearbeitet wird, die so ein bisschen natürlich aussehen auf jeden Fall. Ja, aber also sieht wirklich toll aus, und mir gefällt die Geschichte sehr gut auf jeden Fall. Das ist bei CrossCult übrigens erschienen, in einer gebundenen Version, so im Albumformat. Kostet 22 Euro, und es gab auch eine Version, die hat 35 gekostet. Das war so eine limitierte Luxus-Edition. Und die war wirklich nochmal etliche Seiten dicker. Da war dann so Making-of drin und sowas. Aber ich war noch nicht ganz sicher, ob das wirklich ein cooles Comic ist und so. Jetzt im Nachhinein bin ich fast ein bisschen traurig, dass ich die nicht geholt habe, die Version. Aber wenn man nur die Geschichte lesen will, dann reicht das natürlich auch. Und wahrscheinlich findet man die meisten Making-of-Sachen auch so im irgendwie im Internet oder sowas.
Ich muss sagen, du als Künstler musst doch mindestens schon die Collector's Art Edition dir zulegen.
Ja, eigentlich schon, ja. Ich war da irgendwie ein bisschen zu knausig. Also 35 Euro fand ich dann doch für irgendwas, was man wirklich noch nicht kennt und wo man noch nicht weiß, ob es einem gefällt, ein bisschen viel. Und irgendwie fand ich das Cover auch so ein bisschen, das sieht halt so ein bisschen farbloser aus. Und mir hatte so ja spontan das andere erstmal besser gefallen irgendwie. Ja, wenn jemand diese Luxusausgabe hat, das wäre natürlich sehr interessant, wenn er mal in die Kommentare schreiben könnte, ob sich das denn wirklich lohnt so. Vielleicht besorge ich mir die dann ja auch noch.
Das muss ich so sagen. Also mir ist dieser Comic ja auch gerade wegen des Artworks aufgefallen. Also das war so das Erste, was ich gesehen hatte. Und ich dachte mir, wie toll ist das gezeichnet. Das sieht halt sehr traumhaft manchmal aus, also wirklich Traum, so weich gezeichnet, ein Setting. Geht das ganze Buch so, weil du sagtest, dass dann irgendwann die Outlines weggelassen werden? Ist es dann, also merkt man, dass da zum Positiven Entwicklung stattfindet, oder dass sie dann,
ach so,
das, was das reingesetzt, reingepackt wird, grafisch heruntergenommen wird, also dass weniger Arbeit reingelegt wird?
vielleicht hatte ich mich da ein bisschen falsch ausgedrückt. Also der Zeichenstil ist komplett über den ganzen Band hinweg gleich. Also da lässt auch nicht die Qualität nach oder so. Ich meinte die Werke davor. Da war es genau. Bei den Werken davor war es so, der erste war noch so mit Bleistift irgendwie und Hintergründe gemalt. Ich glaube sogar wirklich mit Acryl oder irgendwelchen, also richtig natürlich. Und die Vordergrundfiguren halt so ähnlich wie bei so einem Disney-Film. Ne? Waren halt so relativ flach und 2D. Und das ist jetzt einfach, hier gibt es halt gar keine Outlines mehr und es fügt sich relativ gut ein. Also nee, das sieht wirklich die ganze Zeit durchweg super aus. Mit dem Traumhaften, vielleicht meinst du auch so ein bisschen die Lichtstimmung, die ist auch immer toll gemacht.
Genau, du hast also ich sage jetzt mal so Lens-Flare-Effekte, so wirkt das zumindest manchmal. Mhm. Und dann mit Licht und Schatten wird da gearbeitet. Und also ich fand es einfach toll. Ich habe es ja noch nicht zugelegt. Ich wollte es auch immer nochmal machen, aber man hat ja auch so viel anderes Zeug noch irgendwie.
Allerdings, ja.
Aber das ist eines der Bücher, was ich definitiv noch im Auge behalten will. Und vor allen Dingen, wenn du sagst, so, dass dieses, ich sage jetzt mal Exil-Ghetto, also so ein Walking Dead-Flair, also alle leben in irgendeinem abgeschlossenen Gebiet und man weiß noch nicht so richtig, warum und wohin das Ganze geht, das finde ich schon irgendwie spannend. Und da ist einfach interessant zu sehen, wie es rauskommt. Aber ich glaube, dieser Veröffentlichungszyklus ist wohl relativ lang. Ich glaube nicht, dass sie jedes Jahr einen neuen Band rausbringen werden, oder?
Ja, es soll tatsächlich 2015 schon der zweite kommen. Okay. Aber ich kenne das noch von den anderen Bänden, also von diesen Chroniken der Unsterblichen. Ich weiß jetzt dummerweise nicht den Namen, aber ich glaube, das ist schon richtig der Name. Da war das, glaube ich, so, dass der zweite Band 6 Jahre später kam oder vielleicht sogar 7.
Und das ist ja ein richtiger Downer eigentlich. Also wenn du wirklich so lange, ich meine, gut, wenn es das tolle Artwork ist, aber gut, bei The Umbrella Academy, da ist auch Pause gewesen von, ich glaube, 6 Jahre oder so, also ziemlich lang, aber da war halt auch nicht so angesagt worden, dass da jetzt Band 3 demnächst gleich rauskommt, da war einfach, ich dachte, wäre Schluss, aber jetzt ist halt bekannt gegeben, dass da noch mehr kommen wird, also insofern ist es so rum vielleicht besser und deswegen habe ich ja gefragt, jeder Band an sich war ja schon in sich abgeschlossen, ist ja nicht so, dass du irgendwie in der Luft hängen bleibst und sagst, oh, und jetzt? Und dann wartest und dann fühlt man sich als Leser vielleicht manchmal so ein bisschen betrogen, sage ich jetzt mal so, also das wenn es so hoch gepusht wird und dann kommt nichts mehr, ne?
Ja, klar. Also ich hoffe mal, es verschiebt sich jetzt auch nicht noch weit, aber das ist schon, also man könnte sagen, so ein kleines Abenteuer ist vielleicht abgeschlossen, aber eigentlich hat es halt gerade erst angefangen. Also da wird schon noch einiges, da ist noch einiges zu erzählen auf jeden Fall. Also wie gesagt, würde mich interessieren, was die anderen davon denken, wenn sie in die Kommentare ein bisschen was schreiben könnten. Fände ich cool.
Sind wir immer ganz offen. Gut, dann komme ich zum nächsten Comic. Passt auch so ein bisschen vielleicht wieder, ist so ein bisschen, na, Endzeit will ich nicht sagen, aber definitiv Sci-Fi angehaucht, aber der besseren Art. Und hinzu kommt, dass mir hier wirklich Artwork und Geschichte unheimlich gut gefällt. Du hast es ja im Vorfeld auch schon mal mit dir angeguckt und warst ja von dem eigentlichen Cover auch begeistert. Worum geht's? Das sollte man vielleicht erwähnen. Trees von Warren Ellis und Artwork von Jason Howard. Und auf dem Cover von Trees Ausgabe 1 sieht man, und das ist das Interessante, unten einen Totenkopf, der auch gleichzeitig eine Wurzel bildet und ein von dem Center quasi, dem Kopf in einer Großstadt ein langer Strich nach oben. Was am Anfang noch relativ ominös ist, man weiß nicht so richtig, was es ist, aber das löst sich dann relativ schnell auf. Und das ist einer der Geschichten, hier muss man zwar fairerweise sagen, hier ist die Ausgabe 1 eher so die Ouvertüre, also die stellt ganz viele Schauplätze vor, ganz viele einzelne Punkte, aber erzählt zur eigentlichen Geschichte noch nicht so richtig viel. Deswegen denke ich mal, wenn euch Trees so vom Grundsetting gefällt, dann nehmt einfach mal gleich beide Hefte in die Hand oder Ausgabe 1 und 2 kostet auch. Also ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ich habe glaube ich nur 3 € dafür bezahlt, aber hier kostet es gerade bei Comic Room Hamburg 4 € Ausgabe 1, 3,50 € Ausgabe 2 und 3 € Ausgabe 3. Fragt mich nicht, nach welchem System das funktioniert, aber trotzdem gutes Comic. So, Eröffnungsszene ist, wir haben eine Stadt, so ein bisschen so, also ist ja auch Rio de Janeiro, also so Slum-mäßig und die lassen Jungs einen Drachen steigen und obendran natürlich, also es sieht aus wie ein iPhone, würde ich sagen, aber irgendwelche Handys, 4, 5 Handys quasi so als Überwachungskameras und dann passt es auch, dann kommt gleich so ein, also ziemlich brutal, auf der ersten Seite wird einer gleich quasi erschossen oder zumindest kriegt er so ein Headshot, das Handy, mit dem er gerade telefoniert, explodiert und wir sehen in der nächsten Szene, dass dort so, wie heißen das, so Drohnen durch die Gegend fliegen, die dann plötzlich unsere scheinbaren Protagonisten jagen und Polizeihunde gibt's auch nicht mehr. Nein, das sind so vierbeinige Kampfmaschinen, Roboter, die da plötzlich durch die Gegend rennen und unsere vier Überwachungsleute versuchen zu stoppen und zu irgendwie zur Strecke zu bringen. Gefolgt
von, also schon richtig Science Fiction, ja?
Ja, aber auch noch auf eine Art und Weise, wo ich sagen muss, also es kommt später dann noch wie ein guter Sci-Fi-Film, aber das, was da passiert, gut, Polizeihunde, die so Roboter sind, gibt's bei uns nicht. Drohnen gibt's und die Polizei, die dann nachher so mit Flammenwerfern rumläuft und so ein Gesichtsschutz, die gibt's auch noch. Das ist noch relativ moderat. Also das einzige in dem Moment übertriebene sind diese Polizeihunde als Roboter. Aber jedenfalls durch, wie man sich Rio de Janeiro wahrscheinlich vorstellt, die Slums, Verfolgungsjagd in einem Zeichenstil, wo man diesen einzelnen Strich wirklich gut sieht, wo wirklich viel Details zu erkennen sind. Zurückhaltend, würde ich sagen, koloriert, ein bisschen blasser, aber dafür in den richtigen Momenten, also wenn es kracht und scheppert und bumst, halt dann in dem leuchtend gelb oder orange. Also das ist schon ganz gut gemacht. Und dann auf den nächsten Seiten sieht man dann plötzlich auch diesen, ich sage jetzt mal, den Turm, den wir ganz am Anfang gesehen haben, also wo auf diesem Cover zu sehen ist, mitten in Rio de Janeiro sitzt nämlich plötzlich so ein, ja, wie ein Baumstamm mitten in der Stadt, und die Leute, das muss schon eine Weile dort stehen, denn die Leute bauen mittlerweile auch ihre Häuser um diesen Stamm herum, aber auch so wirklich so an diesen Stamm nach oben wachsend, also wie so eine, wie früher, wenn man so einen Sandkasten, so eine Sandburg gebaut hat, und man würde das quasi um einen, ich sage jetzt mal, man steckt so einen Stab in die Mitte und würde so Sand drumherum kippen, so bauen die ihre Häuser so quasi an diesem Stamm hoch. Und das nächste, dann kommt's dieser Sci-Fi-Moment, dann tauchen plötzlich an diesem Stamm, also er ist ja riesengroß, nicht bloß ein kleiner Stamm, sondern ich sage jetzt mal,
wie ein Hochhaus halt.
Ja, ne? 50 Meter Durchmesser oder noch mehr, tauchen plötzlich so, kennst du diese Kornkreise, die manchmal so die Bilder kursieren?
Klar.
Tauchen plötzlich so eine Muster an diesem Stamm auf, es leuchtet grün und aus diesem Stamm läuft so eine grüne Schleimsubstanz, die aber hochgiftig und wahrscheinlich auch hoch ätzend ist, denn alles, wo das drauf tropft, zergeht, explodiert, zerfließt, ist halt kaputt, und trotzdem bauen die Leute da halt weiter, und plötzlich sind unsere Protagonisten quasi in der Zwickmühle, vor wem sie nur eigentlich fliehen, vor der Polizei oder vor dieser Schleimmasse, genau. Und dann ist quasi der Teil eigentlich schon abgeschlossen. Ich sage ja, es werden relativ viele Momente beleuchtet in dieser Ausgabe, und man sieht quasi dann so, ich glaube, es ist der Bürgermeister, der dann quasi erstmal diesen Ausbruch dieses Schleims sich auf dem Bildschirm anguckt, also in den Nachrichten, und man sieht dann quasi ein noch weiteres Panel, man sieht dieser Jesus-Statue auf dem Berg, und man sieht, dass da mindestens drei so eine Stämme sind und dass relativ viele bebaute Fläche plötzlich vernichtet wird, weil dieser Ausbruch, dieser Schleim passiert immer nur alle x Jahre anscheinend. Und man unterhält sich so, warum denn jetzt dieser Bürgermeister unbedingt kandidieren will, und er sagt halt, ja, er kommt halt aus diesen Slums, und dann sieht man auch wieder diese Slums und wie die Leute quasi ihre Wohnung da quasi in diesem, ich sag jetzt mal, Baumwurzeln bauen, also dieser Stamm hat auch so kleine Verästelungen und die Leute bauen halt ihre Häuser drauf, um überhaupt leben zu können. Dann wieder...
Also am Baum sind schon wirklich die Superarmen dann, ja?
Die sich einfach nichts anderes leisten. Ja, wahrscheinlich wirklich so diese ganz, die sich nicht anders leisten können, weil sie halt in der ständigen Bedrohung der Zerstörung leben müssen. Und dann ist schon wieder...
Gibt es ja auch welche, die immer in so Vulkangebieten wohnen oder so, wahrscheinlich so vergleichbar auch, oder?
So könnte man, ja, so in der Richtung. Also die wissen um die Gefahr, aber es ist halt günstiges Bauland und sie können vielleicht kostenlos dort bauen und können sich da niederlassen. Dann eigentlich schon wieder den nächsten Schritt, nachdem wir halt diesen Bürgermeister, sage ich jetzt mal, kennengelernt haben, sind wir jetzt plötzlich, ich sage es mal, in China, City of Shu. Also ich denke mal schon, dass das irgendwie so chinesisch angehauchtes Ding sein soll. Es gibt da so eine rote Sternenflagge, auch wieder so ein abgegrenztes Gebiet. Dort ist es so, dass diese Gebiete rund um diesen Stamm, also weltweit sind diese Stämme auf der Erde plötzlich vorhanden, quasi abgegrenzt sind mit einer Mauer, und einer möchte unbedingt rein, der möchte entweder Schriftsteller werden oder möchte Zeichner werden und möchte quasi in der Nähe dieses Stamms leben, und da passiert dann im Prinzip auch relativ, erstmal nicht so viel, aber man kommt halt rein und hat dann gleich so dieses Flair. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Chinatown warst, in New York oder sowas, also dieses typische Bild, also diese roten Lampions auf der Straße, dann auch der Farbton wird gleich ein bisschen wärmer, während das draußen quasi vor den Stadttoren noch so ein bisschen Sepiafarben, so ein bisschen farblos, freudlos ist man plötzlich drinnen in der Stadt, und alles ist nicht neonbunt, aber alles strahlt im Verhältnis zur Außenwelt. Das hätte man gar nicht so gedacht, weil das ja doch so wie so eine Art Ghetto ist.
Ja, so Werbeschilder, ne? Oder irgendwie
Werbeschilder, über die Straßen Werbeschilder, also schon diese Ballons und diese Schrift, chinesische Schriftzeichen. Und, genau, und hier ist es halt so, dass der plötzlich dann auch seine Unterkunft. Also er hat dann irgendwie seinen Onkel, der da sagt, ja, du kannst bei mir leben. Und dieses Wohnhaus ist dann quasi auch am Baum oder um den Baum herum gebaut. Und da sind aber auch Drogentote quasi oder zugekiffte auf der Straße. Und da passiert einiges. Und der Junge, der in dem Fall ist, der ist vielleicht maximal 16, läuft dann aber auch gleich wieder an irgendeinem Zimmer vorbei. Ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, es ist halb offen, rotes Licht scheint raus. Ich sage jetzt mal, vielleicht eine Prostituierte oder so, muss es nicht unbedingt sein, aber wird halt von Einflüssen irgendwie überwältigt in dem Moment, die für den Leser auch noch so ein bisschen unklar sind, also was da nur eigentlich gesagt werden soll. Dann wieder Cut zur nächsten und dann eigentlich für mich fast den interessantesten Teil, dann ist man in so einer, der Antarktis, einer auch komischen Station, auch wieder so in einem Baum, also diese Bäume, wie gesagt, überall, und dort wachsen im Schnee, im Permafrost eine Pflanze, die vielleicht, man könnte sagen, eine kleine Mohnblüte, also, aber halt in Schwarz, zumindest ist es so koloriert. Hier ist es so ein Blauton, also man merkt förmlich, wie kühl es dort ist, und dort ist ein Wissenschaftler, der diese Pflanzen halt untersucht, und man merkt schon, also dieser Lagerkoller am Südpol, sage ich jetzt mal, da, die gehen sich schon so ein bisschen auf den Keks, also warum denn jetzt der eine unbedingt gerade vor diese Station gekotzt hat und ob er das so war. Ich sehe gerade, Northwest, also Spitzbergen ist es, also ziemlich an welchem Pol auch immer Spitzbergen ist. Nordpol müsste sein, ne? Und und da fängt eigentlich es so richtig an, interessant zu werden, denn diese Pflanze betrachtet dann dieser Wissenschaftler plötzlich unter dem Mikroskop und erkennt quasi in den Blütenblättern oder in der Substanz eben diese Kornkreiszeichen vom Anfang, sieht er in der Pflanze, und dann ist auch fieserweise schon Schluss. Deswegen sage ich, also das ist halt echt so eine Ouvertüre, aber sowas von cool gemacht. Also allein
dieses... Ja, es hört sich wirklich gut an, ne? Also eigentlich so, die Alien-Invasion startet oder so.
Genau.
Also liest es sich doch, ne? Oder irgendwie...
Genau, also du siehst die halt auch nicht. Du weißt bloß, okay, da sind diese Stämme plötzlich überall und die Menschen haben sich damit irgendwie arrangiert, und es gibt halt diesen Wissenschaftler, der versucht rauszubekommen, was es ist, und du verfolgst halt die Menschen an sich, die quasi mit dieser Alien-Invasion leben, und du siehst kein Alien, du siehst einfach nur gerade Stämme, die ab und zu mal so eine grüne Schleimflüssigkeit absondern, und dann siehst du plötzlich dass da irgendwo am Nordpol, wie gesagt, diese Pflanzen wachsen, die aber auch dieses, ich sage es mal, das ist keine genetische Signatur, aber eben diese Kornkreiszeichen, dieses Printing aufweisen, und es ist einfach verdammt cool gemacht. Für meinen Geschmack leider viel zu schnell zu Ende.
Ja, es klingt echt super gut. Es klingt aber auch so ein bisschen fast, als wenn man die Erwartungen, die man jetzt als Leser hat, im Heft 2 ja kaum wirklich umsetzen kann, erfüllen kann. Weil das, wie soll ich sagen, also man wäre wirklich enttäuscht, wenn jetzt einfach nur ein UFO landet und dann die grünen Männchen rauskommen. Also irgendwie, ich hoffe, es hat irgendwas mit den Bäumen, vielleicht leben da drin schon welche. Oder mal gucken, ob es überhaupt Außerirdische sind oder ob das irgendwie Pflanzen oder wer weiß, ob die einfach die Welt von so Pflanzen überwuchert wird oder was ist. Also bin gespannt, aber es könnte, glaube ich, auch echt nach hinten losgehen. Hast du den zweiten Teil noch nicht gelesen?
Nee, leider ne? nicht. Ich hatte den bestellt mit, aber der war irgendwie gerade nicht lieferbar. Also ich werde bei der nächsten Bestellung mal den zweiten Teil mir noch mit bestellen und vielleicht auch gleich den dritten Teil, denn die Cover, die wären, also das Cover Artwork, ich nehme an, dass das auch von Jason Howard ist, zumindest steht jetzt hier nichts anderes da.
Macht ein super Poster her, ne?
Es ist Wahnsinn. Cover. Und das nächste ist halt, du siehst einen Kopf, da wachsen dann auf dem Kopf diese Pflanzen. Ich vermute mal, vielleicht geht's dann an dieser Antarktis-Station weiter. Und das dritte, was jetzt gerade vor kurzem, glaube ich, rausgekommen ist, sieht man eine Schwangere in der seitlichen Aufnahme als Relief quasi, und im Leib, also im Bauch, sieht man eine Pistole. Also weiß man auch nicht, was man davon halten soll, aber ist halt verdammt cool gemacht. Also Warren Ellis liebt es ja, sagen wir so etwas skurrile Themen auch anzupacken und zu kreieren. Und das hat so eine Mischung aus, ich weiß nicht, so kurz vor dem Untergang, Endzeit-Szenario, aber trotzdem auch diesen typischen Alien-Charakter. Also mich, kennst du zufällig
White House? Wie heißt denn nochmal dieser John Carpenter-Film am Antarktis? Wie bitte, was kenne ich?
Nee, ob du Whiteout, ach, von Greg Rucka, Whiteout, kennst du das zufällig? Da hast du auch, also zwei Bände, die wurden doch letztens erst so populär, da musste doch Crosscult, glaube ich, die deutschen Ausgaben vernichten, weil sie sonst irgendwie hätten Steuern nachzahlen müssen, also beziehungsweise Steuern auf noch nicht verkaufte Bücher hätten zahlen müssen, und da haben die sich leider dazu entschlossen, die Ausgaben zu vernichten. Und ich muss sagen, also wer Whiteout noch nicht hat, seht zu, dass er mal eine Kopie bekommt. Also Band 1 ist grandios und da gibt es auch einen Film, glaube ich, davon. Und Band 2 ist auch nicht schlecht, aber Band 1 ist der großartigste. Und dort wird auch quasi so diese an der Arktisstation das weiße Schneetreiben in unterschiedlichen Varianten dargestellt. Und ich hatte immer einen Artikel gelesen oder einen Podcast gehört, wie intensiv an Manie grenzend er da versucht hat, in unterschiedlichen Varianten halt dieses Schneegestöber darzustellen. Und an das hat mich das am Ende so ein bisschen erinnert. Deswegen gefällt mir, wie gesagt, mir gefällt der Zeichenton, der Zeichenstil unheimlich gut in diesem Comic. Also, und die Grundgeschichte. Wie gesagt, auch wenn sie halt relativ schnell weg war. Also, für mich ist es eher so eine Ouvertüre. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich habe einfach mal Vertrauen in Warren Ellis, dass er mich da nicht enttäuscht. Gerade weil es halt, ich mag sowas. Also, das ist so dieses typische Science-Fiction-Grundsetting, was irgendwie cool ist, wo man einfach nur ahnen kann, was kommt, aber noch nicht so richtig weiß, was kommen wird. Also, von Warren Ellis,
ja,
Trees,
also
Nummer 1, wärmstens empfohlen. Aber vielleicht mit der Option, kauft euch gleich beide Hefte.
Genau, also für mich bisher von den Vorgestellten von dir das Interessanteste, finde ich, weil das klingt einfach danach, also ich will einfach sofort wissen, wie geht's weiter, was passiert da, was haben die sich Cooles ausgedacht. Eine Frage noch kurz, du hast meistens jetzt von Schauplätzen geredet. Hast du denn das Gefühl, in diesen Schauplätzen werden irgendwie Charaktere vorgestellt, die so eine Art Funktion eines Hauptcharakters übernehmen können? Oder ist das eher, geht es wirklich eher um x-beliebige Figuren, also einfach wie so eine Doku oder so, was passiert am Tag X oder so?
Also ich denke mal,
was ist dein Eindruck?
Nee, ich denke mal schon, dass das massiv Charaktere sind, die nachher auch noch eine wichtige Rolle spielen, quasi über die ganze Erde verteilt, die sich wahrscheinlich dann irgendwie verbinden, wie auch immer, das sei mal dahingestellt. Aber dadurch, dass am Ende dieses kleinen Handlungsbogens das Gesicht quasi immer nochmal präsent gezeigt wird von einigen, quasi in Szene gesetzt werden, sei es nun die Kinder, also zwei Kinder, also ein Mädchen und Junge, der am Anfang wegrennt, dann dieser Bürgermeister oder der ist dann, was macht er, will der als Präsident kandidieren, also der wird präsent gezeigt, dann auch dieser Junge, der da in dieses Ghetto in China reingeht, also das sind alles Figuren, die so dominant ins Bild gerückt werden, dass es nicht nur zufällig Charaktere sind, die einfach so ein Grundsetting zeigen sollen, sondern das wird schon definitiv damit zu tun haben und die werden nachher eine Rolle spielen. Aber wie gesagt, nur nach dem ersten Heft, leider, wie gesagt, war die Ausgabe 2 nicht lieferbar, als ich es bestellt hatte, kann man noch nicht sagen, welche Rolle sie haben werden. Aber ich bin gespannt und ich finde es wirklich eine der interessantesten und packendsten Geschichten mit aus diesem ganzen Pack. Und wie gesagt, am Ende werde ich sagen, welche, wenn ich nur eins kaufen müsste, welches das wäre. Also insofern, seid gespannt.
Cool. Klingt gut.
Ja.
Sehr schön. Ja, soll ich mal zu meinem nächsten und letzten Comic kommen?
Genau.
Das wäre dann Attack on Titan Teil 2, wobei ich da auch gar nicht so sehr auf die Geschichte eingehen möchte, weil man natürlich da Gefahr läuft, sofort was zu spoilern. Wir hatten ja auch schon im letzten Podcast was über Attack on Titan Teil 1. Insofern, wen das interessiert, worum es in dem Buch geht, der hört lieber nochmal den Podcast nach. Ich will nur nochmal generell so ein bisschen drauf eingehen und nochmal so ein paar Gedanken und so. Also wir sind ja ungefähr da stehen geblieben, also ohne jetzt viel zu spoilern. Also die Titanen sind ja in die inneren Mauern gekommen und die Bevölkerung musste irgendwie evakuiert werden. Und in der Geschichte ist es so, dass diese Charaktere, die wir kennengelernt haben, eigentlich noch mehr Tiefe bekommen, sage ich mal. Es werden wieder so Geschichten aus ihrer Kindheit erzählt, eine sehr grausame Geschichte auch. Und in dem Buch wird auch nochmal so ein bisschen der Schrecken des Krieges aufgezeigt. Also es gibt zum Beispiel so eine Szene, in der eine Frau ihren Freund wiederbeleben will und jemand anders versucht, sie da wegzuholen, weil sie hat irgendwie gar nicht gemerkt, dass der Unterkörper von ihm abgefressen ist und probiert ihn halt wieder zu beleben. Ja, und dann gibt es zum Beispiel auch noch eine so eine Szene, die jetzt so ein bisschen stellvertretend sein soll, in der so ein reicher Kaufmann mit Kontakten nach oben, sage ich mal, also zu den inneren Kreisen der Mauer, der irgendwie seine Waren in den inneren Teil der Stadt bekommen will. Also nochmal ganz kurz zur Story. Diese Titanen greifen die Stadt an. Die Stadt ist unterteilt in verschiedene Ringe. Der innerste Ring ist für die Reichen und je weiter man außen ist, desto ärmer sind die Leute dort. Und wenn die Titanen natürlich angreifen, dann sind sie natürlich zuerst in den äußeren Räumen. So, die probieren alle in die inneren zu kommen. Der Kaufmann, dem sind aber irgendwie seine Waren wichtiger. Die will er lieber durchs Tor bekommen. Die Menschen sind ihm egal. Und also so eine Themen werden dort wieder angesprochen. Und auch sehr plausibel wird wieder die Gefühlswelt der einzelnen Personen beschrieben, wenn es auch um den Tod von Kameraden und Freunden geht oder die sogar dafür verantwortlich sind. Und am Ende des Buches gibt es wieder eine echte Überraschung dann. Ja, man muss sagen, dieser Typ hier, ich probiere mal den Namen auszusprechen, Hajime Isayama, der Autor und Zeichner, der weiß wirklich einfach, wie man eine spannende Geschichte erzählt. Also die ist ja spannend, wie gesagt, emotional, ist mit Cliffhanger nur so aufgeladen und dann immer mit so Rückblenden gespickt und einigen Überraschungen auf jeden Fall. Ja, viel mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Ich wollte noch mal kurz ein paar Sachen, die ich über diese Serie noch in Erfahrung gebracht habe, noch mal so aufzählen. Und zwar, wir hatten es schon mal erwähnt, dieses Comic-Magazin Alphons, glaube ich, der Comic-Reporter. Dort gibt es in der aktuellen Ausgabe ein Special dazu. Lustigerweise auch ein Special sogar zu dem anderen Comic, was ich gelesen habe, dieses Gung Ho. Also, wen die beiden Comics interessieren, sei das Fachmagazin, Comic-Fachmagazin auch nochmal ans Herz gelegt. Und wie gesagt, ich will jetzt noch ein paar Sachen dazu nennen. Es gibt jetzt schon den 13. Band in Japan und der startet mit einer Erstauflage von, also nur für Japan, 2,75 Millionen. Das fand ich schon extrem, ist extrem, oder? Und ich meine, überleg mal, das ist ein Typ, ja, der ist, glaube ich, auch noch ziemlich jung und ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, es ist sogar sein erstes Comic. Und insgesamt sind allein in Japan über 31 Millionen Kopien von dem Comic im Umlauf. Und auch in anderen Ländern, also stellvertretend jetzt mal New York, ist es halt ein Riesenhit. Da ist es zum Beispiel 48 Wochen in der New York Times Manga-Bestsellerliste gewesen, der Band 1, glaube ich. Und es gibt auch dazu halt schon eine Anime-Serie, die hat gerade 25 Teile. Und als Comic gibt es schon 4 Spin-Off-Serien dazu, was ich auch extrem finden. Also wahrscheinlich machen das dann andere Leute und die probieren einfach das Thema halt richtig auszuschlachten, solange es läuft irgendwie.
Da, da muss und, ich dir, hast du eigentlich, muss ich mal ganz kurz reingrätschen so ein bisschen,
gerne.
Hast du eigentlich I'm a Hero Band 1 schon gelesen oder noch nicht?
Noch nicht. Das wollten wir uns für nächstes Mal ja aufheben.
Genau.
Ich habe ja auch schon mehrere Bände gekauft dafür davon.
Empfehle ich dir auf alle Fälle mal bis dahin Band 1 zu lesen, denn deswegen will ich da auch vorher noch einen extra Podcast auf Comic Review machen, denn interessanterweise wird da auch dieser Manga-Kultur, dieses, wie Mangas entstehen, wie auch der Druck vielleicht ist und in welchen Auflagen und wie man das so vorstellt, besprochen. Deswegen finde ich diesen Manga auch in dem Fall so reizvoll und das ist wahrscheinlich so gespiegelt von dem, was du sagst. Also ein Kleiner, der da eben dieses Ding sich ausgedacht hat und jetzt auf der Welle des Erfolges schwimmt und man kann sich das einfach nicht vorstellen. Also diese Stadtauflagen, stell dir mal vor, in Deutschland ist wahrscheinlich irgendein Buch mit einer Stadtauflage von 1 Million. Also ich glaube,
Harry Potter
vielleicht, aber selbst da kann ich es mir nicht vorstellen. Nee,
wahrscheinlich nicht mal.
Es ist einfach
es ist Wahnsinn.
Ja.
Und diese Titanen, die wurden sogar schon in einer Autowerbung, ich weiß nicht mehr genau, welche Marke es war, aber die wurden sogar für Autowerbung benutzt. Irgendwie, also diese Typen, die ja eigentlich nicht gerade als Sympathie Träger herhalten, aber die einfach so populär sind. Ansonsten gibt es zum Beispiel auch ein Parfum, was irgendwie diesen Jägern hier keine Ahnung, also ein Attack on Titan Parfum jedenfalls und jede Menge anderes Merchandise-Zeugs. Ich habe mir sogar letztes Mal auch auf der einen Manga-Messe, auf der ich war, also auf der in Paris, irgendwie habe ich mir sogar auch so ein Attack on Titan T-Shirt geholt. Ja gut, das soll es dazu auch sein. Ich fand es bloß interessant und ja, so eine Artikel gibt es auch öfter mal in diesen Alphons. Kann man ja mal reinblättern. Also ich fand diese Ausgabe eigentlich wieder ziemlich gelungen.
Werden wir auf alle Fälle nochmal ansprechen, weil ich habe mittlerweile auch Band 2 und 3 da. Beim nächsten Mal vielleicht nochmal mein Feedback. Ich finde es halt auch eine spannende Serie. Ich habe ja jetzt hier nur beide gelesen, Attack on Titan und I'm a Hero. Und wenn ich da wählen müsste, wenn ich nur eins weiterlesen könnte, wäre es bei mir I'm a Hero. Momentan
so. Kann ich mir vorstellen, ja. Ich meine nur, das Attack on Titan, man merkt halt schon, das ist halt ein sehr actionlastig und so rein vom Thema, als es der eine Hörer hier angesprochen hatte, so ein bisschen Walking Dead, aber noch cooler und auf Japanisch, habe ich auch tendenziell erstmal gedacht, so, das klingt cool und das will man gerne weiterlesen auch. Also ich habe es ja noch nicht gelesen, aber ich freue mich auch schon richtig drauf.
Heißer Tipp. So, dann komme ich mal zu meinem letzten Heft. Wieder von Image, ne? Wer hätte es gedacht? Ja. Ist diesmal, also mir stehen leider keine Seitenzahlen, ich habe auch nichts gefunden. Also es fühlt sich aber eher an und auch vom Leseumfang her wie so ein Double-Size-Issue. Also da ist ordentlich was drin und Wer jetzt fragt sich, um was es geht, Outcast, die neue Serie oder das neue, die neue Heftreihe von Kirkman, also dem Typen, wir hatten es gerade erwähnt, The Walking Dead, der ist ja auch wahnsinnig umtriebig, der ist ja irgendwie mit allen Fingern, also mit allen Wassern gewaschen, hat überall seine Hände drin, hat ganz unterschiedliche Titel am Start und das ist einer seiner neuesten. Und das vorweg, wer sich hier Ausgabe 1 von Outcast kauft, der hat nicht nur ein relativ umfangreiches Heftchen, hat zum anderen aber auch in gewisser Weise eine in sich abgeschlossene Handlung schon mal. Also das ist, also nicht abgeschlossen, dass es da nicht weitergeht, aber zumindest so, dass man sagt, hey, das hätte auch mit ein paar Seiten mehr auch ein ganzes Buch sein können. Also das ist wirklich cool gemacht und auch das Artwork ist in meinen Augen grandios gelungen, auch wenn es wieder eher so für mich am Anfang so ein bisschen retro-lastig wirkt. Also es wirkt eher so ein bisschen einfacher gehalten, eine klarere Linie, trotzdem fantastisch koloriert, aber auch wieder sehr...
Ach, es ist in Farbe, das ist ja schon für Kirkman, muss man schon erwähnen fast, ja.
Ja, das ist koloriert von Elisabeth Breitweiser, Artist ist Paul Azzazetta, naja, also man muss sie nicht alle aussprechen können, die Namen, Robert Kirkman, den kann ich aussprechen, aber perfekt koloriert im Sinne von, also hier wird so eine Stimmung auch durch die Farbe transportiert und das Artwork ist, trotz dass es an manchen Stellen wieder einfach und schlichter aussieht, ist trotzdem zielführend. Es beschreibt das ganze Comic perfekt und hat sogar so kleine Gimmicks wie in dem einen Zimmer von unserem Hauptprotagonisten ist im Hintergrund so ein Poster zu sehen mit Alf drauf und unten drunter Alien. Also es ist schon irgendwie, also wird auf Details geachtet, obwohl es halt nicht ganz so fein und sauber aussieht. Aber worum geht's? Und das ist das Geile. Also hier gibt's auch so ein, wie nennt sich das bei denen? Also so ein Editorial Brief, also so ein hinten so ein Brief desjenigen, also von Robert Kirkman selbst. Und er sagt auch, also es ist vollkommen okay, dass man dieses Comic am besten wahrscheinlich mit Teilen aus dem Exorzisten vergleichen kann. Das ist so ein ähnliches Grundsetting, das war auch das, was ich mir am ehesten damit drunter vorgestellt hatte. Also wir haben einen Hauptcharakter, beziehungsweise ganz am Anfang geht's los, anscheinend fängt ein Kind an, auf seine Zähne, also seine Fingernägel abzubeißen, rauszuziehen und auf die Finger rumzubeißen. Ja, es ist ein bisschen total blutverschmiert nachher auch und nächstes.
Sowas tut immer mehr weh als ein Kopfschuss, ne, wenn man sowas sieht,
ja,
oder?
Ja, und ich glaube, das ist halt auch das Faszinierende an diesem Comic, dass der eben mit diesen, also man denkt sich mehr, man sieht zwar, okay, blutverschmierter Mund, aber das ist auch noch so in dem Stil, wo ich sage, sieht es nicht besonders gruselig aus, aber so ein Close-up auf seine Zähne nachher, wo dann die Zähne, also die Fingernägel zwischen den Zähnen hängen und so. Also, naja. Nächste
Kopfkino.
Ja, genau das. Nächste Szene ist dann, wir sehen so drei Typen beim Kartenspielen, also in so einer, wie, also es ist eine Wohnung, aber sieht aus wie eine finstere Spelunke und dann macht wahrscheinlich die Haushälterin die Tür auf und so Licht kommt rein und die kneifen alle so die Augen zusammen und die pokern eigentlich und dann kriegt man mit, dass das der Pfarrer, der Reverend, wer auch immer, also der Kirchliche ist und der wird dann quasi zu dieser Mutter gerufen und dann hat man quasi den nächsten Schritt zu unserem Protagonisten, der da irgendwie, also man sieht ja auf dem Cover auch, deswegen weiß man, dass das eher eine wichtige Rolle hat, klopf, klopf und der ist so heruntergekommen, die ganze Bude ist verdreckt, verlottert und seine Stiefschwester oder, ja, also die sind irgendwie verwandt, macht ihn wach und sagt, hier, du musst was essen, du siehst aus wie, ja, wie nicht besonders gut und dann hat man wieder diesen Rückschnitt zu unserem Priester, der versucht gerade eben im Stile des Exorzisten dem Jungen da diesen Teufel auszutreiben, was natürlich logischerweise nicht gelingt und er holt dann eben diesen Lotterheini wieder zurück, denn dann erfährt man, und das ist halt das Geniale, dass er in der Kindheit auch schon sowas erlebt hat, aber mit seiner Mutter und dann später anscheinend auch mit seiner Frau nochmal, denn die leben ein bisschen getrennt und das hat ihm so zerbrochen, also er hat dann keinen Kontakt mehr zu seiner Familie, zu seiner Tochter, zu seiner Frau und jedes Mal, wenn er versucht, sie anzurufen, legt sie sofort auf und deswegen hat er eigentlich auch kein Telefon, kriegt aber kurzzeitig eins und zerstört es halt gleich. Und naja, ich will es nicht zu viel verraten, aber konsequent ist es natürlich wie beim Exorzisten. Er treibt quasi diesen bösen Geist aus ihm aus und man hat dann Gespräche zwischen diesem Priester und man erfährt so ein bisschen mehr aus seiner Kindheit und man erfährt so ein bisschen mehr, was ihn bewegt und woher das Ganze kommt und das alles in einem, wie du schon sagtest, eher so ganz großen Kopfkino, weil auf der einen Seite nicht besonders detailreich, auf der anderen Seite wird natürlich der Fokus auf bestimmte Dinge und man denkt sich, glaube ich, mehr in diesem Comic, als man tatsächlich sieht. Grandios koloriert. Wie gesagt, obwohl es eigentlich ziemlich schlicht und einfach ist, wird diese Stimmung perfekt herübergebracht. Und auch wenn dann so die Polizei, das ist das Nächste, was ich nicht ganz verstanden habe, auf der einen Seite taucht plötzlich die Polizei auf, wer die gerufen hat, also als sie diesen Jungen quasi den Teufel da austreiben, wer die gerufen hat, ist nicht so ganz klar, aber wird dann aber auch nicht verhaftet, obwohl der von seiner, ich sage es mal, seine Schwester, der Mann ist nicht gut auf ihn zu sprechen, weil alle denken quasi, der hat da irgendwie Dreck am Stecken und macht ihn erst so ein bisschen runter, aber dann lassen sie ihn doch wieder frei, weil, wie gesagt, keine Anzeige erstattet. Und man erfährt immer so häppchenweise so ein bisschen mehr aus seiner Vergangenheit, was es mit seiner Mutter auf sich hatte, was es mit seiner Familie auf sich hatte und warum er am Ende so ist, wie er ist. Und wie ich schon sagte, also in sich wirklich eine abgeschlossene kleine Minigeschichte, aber man will trotzdem wissen, wie es weitergeht, was es mit dieser Person auf sich hat. Und das ist das Spannende an diesem Heft. Also mittlerweile ist, glaube ich, auch die Ausgabe 2 erschienen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder erscheint das noch? Könnte auch noch erscheinen. Also Ende dieses Monats, also wenn der Podcast raus ist, könnte sie schon draußen sein. Ausgabe 1, ich vermute mal, die war auch ein bisschen teurer, die kamen gleich 8 Euro, ist aber wahrscheinlich, liegt wahrscheinlich daran, dass es halt so ein Double-Size-Issue ist. Ausgabe 2 hat dann wieder den ganz normalen 3-Euro-Preis. Und,
aber weißt du, das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Idee, ne? Dass man einfach eine erste Ausgabe, das hattest du jetzt schon öfter oder ich auch, dass wir immer gesagt haben, diese Ausgaben sind so kurz, die geben immer nur so einen ganz kleinen Einblick und dass man gerne ein bisschen mehr wissen würde, um zu ahnen, ob einem diese Geschichte interessiert oder nicht. Also ich finde eigentlich diese Idee, erste Ausgabe einfach mal doppelt so dick und einfach um die Leute bei der Stange zu halten oder irgendwie denen zu zeigen, darum geht's ja eigentlich, ne?
Genau, also ich finde das auch eine tolle Idee und ich hatte, also das war so das lesetechnisch das Befriedigendste von diesen 4 Heften. Weil du hattest einfach dann auch so dieses Gefühl von Anfang bis Ende, das ist eine Geschichte, die erzählt wird. Ich habe einen Anfang, ich habe ein Ende, die ist abgeschlossen und trotzdem aber hat es genügend noch lose Enden, die ich wissen will, wie es weitergeht, die weiter erzählt werden können. Und das ist das Beste, was es gibt. Und interessant, Kirkman schreibt ja auch am Ende, dass es für ihn ist so der größte Horror eigentlich der so halbwegs noch real ist. Also er sagt zwar, okay, es muss jetzt keiner hier an Exorzisten glauben oder an Teufel, an Besessenheit, aber man kann es auch nicht so ganz ausschließen. So. Und es ist halt so ein...
Na, vor allem so eine verrückten Leute gibt es auf jeden Fall, die an, also mindestens an sowas glauben oder sich meinetwegen die Fingernägel rausziehen oder so. Sowas gibt es ja wirklich.
Genau, also. Und wahrscheinlich ist dann auch so dieser Schmerz, jeder kann sich vorstellen, wie weh es tun würde, wenn man sich da so einen Fingernagel rauszieht und... Also es ist wirklich ein tolles, also Kirkman hat hier wirklich wieder mal was abgeliefert, was grandios ist und wer hätte das gedacht, dass er sich dann noch weiter weiter austobt auf diesem Horrorgenre, obwohl ich ja zugeben muss, zwischen den Zeilen würde ich fast sagen, Robert Kirkman ist ein bisschen müde geworden, was The Walking Dead angeht. Ist ja mittlerweile auch in der wievielten Ausgabe erschienen, also über 100 Issue, also Double Trade Pack ist glaube ich auch schon mittlerweile bei, ich würde sagen um die 20 oder so. Und hier hat man das Gefühl, das ist so sein Herzblut momentan und das gefällt ihm gut und das merkt man halt auch. Also das Befriedigendste, sage ich jetzt mal so, ist um das mal als Fazit zu machen, ist Outcast. Also da kriegt man wirklich ein Heft, wo man wirklich eine Geschichte erzählt bekommt, die spannend ist, wo Horror ist, wo, wenn man das Genre mag, man muss natürlich so ein bisschen horroraffin sein, aber auch nicht zu viel. Also es ist subtiler Horror mit viel Mythologie, mit viel Handlungsdrama, also Drama ist dabei mit viel Spannung, die aufgebaut wird. Dann wäre es Outcast, also so in sich abgeschlossen, komplett. Am interessantesten finde ich aber, obwohl, dann ist es ganz, ganz schwer, also Trees auf alle Fälle, weil das einfach dieser Sci-Fi-Charakter grandios ist. Da empfehle ich, aber hab's ja schon gesagt, am besten gleich Heft 1 und 2 sich zu kaufen. Dicht gefolgt von diesem MPH von Mark Millar, obwohl das vielleicht immer noch so ein Hauch Stereotyp gehen könnte, also in eine stereotype Richtung gehen könnte, aber trotzdem spannend und in dem Fall leider, also kein qualitativ abgeschlagen, aber jetzt, wenn ich einfach die 4 in eine Richtung bringen müsste, The Wicked and The Divine, ist dann so das, was hinten rauskommt, obwohl wirklich alle 4 Geschichten ich problemlos empfehlen kann, also wer wieder mal so ein paar Hefte haben möchte, der sollte da unbedingt mal reingucken. Verlinkt ist es ja alles, könnt ihr auch nochmal nachgucken, aber vielleicht habt ihr das ein oder andere schon gelesen. Dann würde ich mich über Kommentare freuen, wie ihr das seht, ob ihr das ähnlich seht wie ich oder ob es euch ganz anders ergangen ist beim Lesen. Wie gesagt, The Wicked and the Divine, weiß jetzt Nummer 4 war nochmal so anteasern, wer Phonogramm gemocht hat, der wird mit diesem Buch auf alle Fälle auch zufrieden sein. Du bist also ja auch
von
ein großer
Erzählung,
Fan. Was? Ja, du sollst gesagt, du bist ja auch ein großer Fan von Kirkman. Also Outcast würde ich dir einfach mal empfehlen. Guck mal, ob es in deinem Comicladen des Vertrauens diese erste Ausgabe gibt, ob du das dann ähnlich siehst, weil die ist echt grandios. Also auch für dich wahrscheinlich vom Artwork her und der Kolorierung. Also das ist so, wie man Töne setzt. Es gibt dann vor allen Dingen auch so, ich glaube, das ist ziemlich in der Mitte oder kurz nach der Mitte nochmal so ein Setback-Moment, also wo die nochmal so einfach auf der Terrasse stehen und dann so in die Weiten der Berge schauen, wo man so richtig das Gefühl hat, in dem Moment kann man mal so kurz durchatmen, also der eine macht sich auch die Zigarette an, so das ist der typische Moment, wie sich ein Nichtraucher das Entspannen mit beim Rauchen vorstellt, so dieses und ich gucke mir die Bäume an und dann geht's halt quasi nochmal richtig zur Sache, dann geht's auf das Austreiben oder zum Austreiben der Dämonen, also das ist cool gemacht, also
ja, da hätte ich auch gleich nochmal eine Frage zu, weil was natürlich bei Walking Dead jetzt das Geniale war ja so ein bisschen das, also erstmal sehr starke Charaktere, aber auch so ein bisschen sowas wie eine, wenn man es böse ausdrücken will, vielleicht so eine Richtung, dass es so in Richtung Soap dann auch ging, also dass es so um die normalen menschlichen Probleme ging, also weiß ich nicht, ich als Beispiel, irgendwie weiß ich, der zwei finden die gleiche Frau gut oder so, oder ich finde die Frau gut von meinem besten Freund oder sowas und dann, was es da für Konflikte gibt und das Ganze zugespitzt während der Zombie-Apokalypse und kann man das auf irgendeine Art damit vergleichen? Also sind es wieder so relativ geniale Charaktere oder wie ist die Erzählweise bei diesem Heft?
Also die Charaktere sind hier vielleicht noch nicht ganz so spezifiziert, wie es bei The Walking Dead relativ schnell eigentlich ist. Also du hast hier unseren Hauptprotagonisten, der hat natürlich schon extremes Potenzial, auch zum Drama, sage ich jetzt mal so. Also dadurch, dass da immer noch so mitschwingt, der hat das Gleiche anscheinend, also diese Besessenheit mit seiner Mutter erlebt, mit seiner vormaligen Familie, also mit seiner Frau und seiner Tochter. Und da ist einfach noch so ein bisschen Potenzial an Geschichte da, die erzählt werden kann, aber nicht so ein Liebesdrama. Also es ist einfach eine gebrochene Gestalt, die halt quasi nichts falsch gemacht hat, die sich gewehrt hat, die den Teufel ausgetrieben hat und darüber aber ist seine Ehe zerbrochen und er mit ihr zerbrochen. Und nun bin ich halt mal gespannt, wie er aus diesem Tief herauskommt. Das war halt wirklich so am Anfang so, er ist halt ziemlich verlottert, lebt so in den Tag hinein, isst nichts, hat keinen Antrieb, keine Motivation mehr und hat jetzt quasi das erste Mal wieder was Positives getan. Und da bin ich einfach gespannt, wie Kirkman das wieder aufgreift und dort fortführt und weitergeht. Also kann ich im Moment gar nicht sagen. Aber,
also der Vater ist wirklich der Hauptdarsteller, nicht der Sohn dann, der sozusagen den Teufel in sich hat. Um den geht's gar nicht so sehr, ja?
Nee, also der Ausgetriebene da, der ist, das ist, da geht's nur um die Figur des Teufels. Das ist dann auch, ich weiß gar nicht, wie bei dem Exorzisten, wo dann auch der böse Geist dann mit der Hauptperson auch nochmal spricht, also dann so Andeutungen macht, ja, wir sind quasi hinter dir her, aus den und den Gründen, wie er nachher diesen Teufel austreibt, lasse ich einfach mal noch offen, aber ist auch nett gemacht, also Weihwasser ist es nicht, so viel sei verraten. Deswegen sage ich ja, also es bewegt sich zwar auf bekannten Genre, also ich sage jetzt mal einfach Exorzist, das ist so dieser Grundtenor, aber es hat kleine Momente oder Handlungsstränge, die dieses Genre auch neu erfinden und es ist halt von Anfang bis Ende wirklich packend und spannend und ich kann es nur nochmal sagen, einfach aufgrund der Tatsache, dass es halt in sich wirklich abgeschlossen ist. Selbst wenn man es nicht weiterliest, hat man dann jetzt eine Ausgabe, ein Heft, was wirklich von hinten bis vorne stimmig ist. Und das ist schon mal viel wert manchmal.
Okay, die war dann auch doppelt so teuer wahrscheinlich, ne? Nicht
ja, ich habe gerade nochmal geguckt. Also zumindest bei Comic Room Hamburg, wo ich sie gekauft habe, 8 Euro. Ist ein bisschen teurer, aber ist in meinen Augen wirklich das Geld wert. Ich gucke gerade mal, ob die da irgendwo eine Seitenzahl angeben. Natürlich nicht.
Das müssten dann ja 44 sein, wenn es doppelt so dick ist wahrscheinlich. Das
müsste man zählen. Ich gucke mal nebenbei.
Ist ja auch nicht so wichtig.
Nee, ich gucke nebenbei und sag's dann nochmal. Und du kannst dir nochmal, wir haben ja noch ein kleines Gewinnspiel geplant, beziehungsweise in dem Fall hast du es geplant. Und du kannst mal unseren Hörern sagen, was man machen muss, um den Mercedes zu gewinnen.
Den Maybach meinst du wohl? Ach, nee, ich kann jetzt nach diesen ganzen sehr düsteren Geschichten kann ich auch nochmal ganz kurz was so in Richtung Comic-Nachwuchs erzählen. Das ist eigentlich jetzt so ein bisschen off-topic, aber das fand ich irgendwie so witzig. Mein Bruder, der hat zwei Töchter, die sind irgendwie, ich glaube, 5 und 7 oder 8 oder sowas und sind eigentlich so, also so typisch Mädchen, sage ich jetzt mal, ohne da irgendwie was Böses mitzumeinen, sondern aber die waren so eher keine Ahnung, Einhörner, Prinzessin, also so dieses typische, so was man halt als Mädchen normalerweise so gut findet irgendwie. Und mein Bruder hat dann mal einfach aus dem Internet so einen richtigen Stapel amerikanischer Hulk-Hefte gekauft und hat jetzt angefangen, die abends vorzulesen irgendwie. Und es ist wohl, also die stehen wohl total jetzt auf Hulk und sind dann, sobald er anfängt, er muss es ja dann immer so übersetzen gleich, dann so simultan übersetzen, und die sind dann immer sofort mucksmäuschenstill, sagen kein Wort mehr, mit großen Augen liegen sie daneben und fragen halt nur ab und zu mal mit so Zeigefinger auf die Zeichnung, ja, was ist denn das jetzt oder warum passiert denn das jetzt oder so. Und ja, genau, World War Hulk und diese ganzen aktuellen Hulk-Geschichten.
Das ist ja genau die richtige Literatur als Gute-Nacht-Geschichte.
Ja, Hulk schon.
Strongest there is.
Aber ja, aber cool. So richtig gruselig oder so war das ja eigentlich auch nie. Also ich war,
ich glaub, auch als, auch nicht.
Also als Kind fand ich Hulk auch immer irgendwie am coolsten, weil er hatte irgendwie so eine Faszination, dass er halt einfach, ist halt irgendwie der Stärkste und halt dieser Gegensatz von so dem klugen Mann zu dem absoluten Hohlkopf, aber starken Typen, der sich nicht mehr unter Kontrolle hat, war einfach irgendwie immer cool. Ja, egal.
Ich hab's mittlerweile, jetzt musst du kurz warten, du hast so viel Ablenkung.
Kein Problem.
Sind 40 Seiten, also ja, Ausgabe 1.
Wie gedacht, genau. Ja, aber wenn du sagst, es fühlt sich wie eine ganze Geschichte an, dann sind natürlich 40 Seiten auch völlig ausreichend und eine ganze Geschichte für, oder nahezu, also man will natürlich weiterlesen, aber so was Abgeschlossenes für 8 € mal, das ist natürlich eine ganz coole Sache. Aber nochmal ganz kurz, also von den Sachen, die du erzählt hast, dieses Trees ist mir trotzdem jetzt am meisten im Kopf hängen geblieben, weil, wie soll ich sagen, also dieses Exorzismus, irgendwie altbekanntes Thema, also ich will trotzdem unbedingt wissen, was Kirkman aus diesem Thema macht, weil Zombies waren auch ein altbekanntes Thema und er hat irgendwie auf ein anderes Level gehievt. Deswegen interessiert mich auch auf jeden Fall, aber dieses Trees, also da werde ich dich jetzt öfter mal irgendwie anrufen, wie geht's weiter, oder ich werde mir die Hefte einfach selber mal holen, weil das war wirklich sehr interessant, wie du es rübergebracht hattest. Okay, kommen wir nochmal ganz kurz zu der kleinen Verlosung, die wir hier vorhatten. Ja, ich habe nämlich vor, oder was heißt, ich habe vor, wir verlosen zusammen mit, also ja, eigentlich was heißt zusammen mit, Hunting Down Comics verlost dreimal Alisic und signiert, also mit einer kleinen Zeichnung von mir da drin, und außerdem noch die das Lesezeichen, was wir von Hunting Down Comics haben, zusammen mit Aufklebern, und es gibt auch noch drei andere Alisic-Aufkleber. Genau, und eigentlich muss man auch gar nichts groß machen, sondern nur auf die Alisic-Facebook-Seite und diesen Gewinnspielbeitrag teilen, ja, vielleicht noch kommentieren oder so, aber wir verlosen es dann kurz bevor wir die neue Ausgabe aufnehmen, also wahrscheinlich so in, ja, ab jetzt 2-3 Wochen.
Wir können es ja dann live bei der nächsten Ausgabe verlosen, würde ich sagen.
Könnten wir auch machen, stimmt.
Und ja. Ich würde sagen, vielleicht auch den Like drücken bei deiner Facebook-Seite, einfach um dann vielleicht auch direkt zu erfahren. Also wir werden den Gewinner dann vielleicht direkt dort bekannt geben nach der Ziehung, oder die Gewinner.
Ja.
Dann wisst ihr auch gleich, ob ihr gewonnen habt. Ja, wir werden es auch nochmal entsprechend verlinken im Beitrag zu diesem Podcast. Also wenn ihr jetzt nicht gleich weißt, wo muss ich jetzt wo Like drücken und was muss ich teilen.
Dann, genau, da machen wir einfach einen Link.
Genau, dann findet ihr das hier am schnellsten auf comicreview.de zu Hunting Down Comics Ausgabe 4. Das ist die schnellste und sicherste Variante, würde ich sagen.
Genau, und ansonsten jetzt nochmal ganz schnell, also für die Animagic Bonn Werbung zu machen, ist wahrscheinlich zu kurzfristig, weil das, sobald der Podcast online geht, ist halt auch, beginnt auch die Animagic. Ich bin da dann die 3 Tage. Aber ganz kurz nochmal, es gibt ja dann als nächstes im Anfang September, am 6.9. gibt es ja den Comic Garten Live Leipzig, und wenn alles klappt, dann ist sogar der Daniel auch mit dabei. Das wäre natürlich richtig cool. Und ich bin aber auf jeden Fall da mit Hubertus und wir signieren da wieder Alisic oder was auch immer. Und wäre natürlich cool, wenn ihr dabei seid, könnt ihr euch auch gerne Lesezeichen und Aufkleber und was auch immer abholen. Oder einfach mal, dass man sich kennenlernt oder so. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal ganz kurz erwähnt, und zwar wird da immer so ein Preis vergeben. Nein, nicht der Max-zum-Moritz-Preis, sondern der Comic-Garten-Zwerg oder so ähnlich. Oder
Goldene, ja, ich glaub, so hieß Goldene Gartenzwerg, oder?
Goldene. Kann sein, ja. Genau. Der wird da verliehen und wir sind auch nominiert mit Alisic, und vielleicht können wir da einfach auch nochmal was verlinken, dass man da, wenn man da irgendwie für abstimmt, wäre natürlich cool. Dann vielleicht nehme ich ja dann den Gartenzwerg nach Hause.
Ihr müsst dann für Alisic stimmen, wenn ihr hier weiterhören wollt, ansonsten wird der Podcast eingestellt. Nein, Quatsch, also ihr könnt natürlich dann genau. Den nach vorne voten. was ihr gerne möchtet. Ihr müsst
den Preis mit nach Hause nehmen. Nee, also nur, wenn es euch gefällt natürlich auch. Also wenn ihr Alisic jetzt nicht kennt oder das irgendwie uninteressant findet, dann sind da auch ein paar andere Comics, für die man stimmen kann. Aber ja, ich würde mich natürlich trotzdem freuen.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir verlinken alles. Da findet die komplette Liste bei uns auf Comic Review.
Genau, also nochmal ganz kurz, es sind natürlich dann schöne Zeichnungen jeweils in den Ausgaben von Alisic drin von mir mit Unterschriften. Genau, okay.
Vielleicht gerade an die Männer, die sich noch nicht getraut haben, in den Comicladen zu gehen, ihres Vertrauens und sich Alisic zu kaufen, weil sie sich zu fein waren, an dieses Buch heranzugehen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, ganz anonym, na gut, ihr werdet natürlich dann hier in dem Podcast geoutet, aber ganz anonym an die erste Ausgabe heranzukommen, sogar an eine ja besonders herausgestellte Publisher-Version sozusagen. Also die ist ja nochmal aufgepeppt. Dann
genau, und anderer Merchandise noch dabei. Wir hätten jetzt noch ein paar Leserfragen. Wie sieht's aus?
Ich würde sagen, wir machen da einfach, wir sammeln die einfach mal. Aber ich habe eine kleine Frage als Rausschmeißer, weil sonst wird der Podcast Lauri da auch wieder zu lang. So war es nicht ganz geplant. Wir schaffen es nie. Als Rausschmeißer, Leserfragen beim nächsten Mal oder wie gesagt, man in zwei Ausgaben in dem separaten Podcast wieder. Ihr habt ja gesehen, es wird nicht unbeantwortet bleiben. Aber meine Frage erstmal an dich, Helge. Du liest ja, ja hier und da auch einzelne Ausgaben, Single-Issue-Ausgaben. Wenn du die durchgelesen hast, was machst du damit eigentlich?
Oh, oh, du müsstest jetzt gerade mal meinen Tisch hier sehen und ganz zu schweigen von meinem Studio. Das, ja, die liegen eigentlich überall so ein bisschen rum. Ich hatte damals mal angefangen, als ich angefangen habe, mich für Comics auch so ein bisschen zu interessieren und da gab's ja so einen kleinen Boom auch so und die werden alle wertvoller und Mensch, Spawn Ausgabe 1, da machst du richtig Kohle mit. Und da hatte ich mal angefangen, mir so eine Tütchen zu holen und habe die dann wirklich immer so weggepackt in irgendwie einen Schrank. Aber damit habe ich jetzt komplett aufgehört und eigentlich, ja, ich probiere die irgendwie in meinen Expedit-Regalen so zu stapeln, dass sie nicht zu sehr Schaden nehmen, aber es ist wirklich ein Problem. Was machst du denn? Hast du eine gute Lösung?
Ja, wie gesagt, ich war ja lange Zeit gar nicht so der Heftleser, also insofern, jetzt habe ich mir auch so, ich glaube, zwei Longboxen mittlerweile, wo ich die dann schön sauber einsortiere, aber nee, ich habe nur gefragt,
du
die
mit dann oder halt, ohne Tütchen?
Mit Tütchen natürlich, warum auch immer, aber wahrscheinlich guckt man dann nie wieder rein oder mein Sohn spätestens und dann denkt man sich vielleicht nochmal auf später, wenn er dann die Ecken umknickt oder sie zu zerliest, aber spätestens dann. Aber ich habe halt überlegt, ob es draußen halt auch Leute gibt, die einfach verschenken, also ob die sagen, hier, ich habe jetzt hier, was ich, 10 davon, lese die nie wieder und gebe die einfach einem, der überhaupt keine Comics liest. Würde mich mal interessieren, was ihr so mit den ganzen Heftausgaben macht oder noch schlimmer einfach wegwerfen, weil das, weiß nicht, so wegwerfen von Büchern, das geht mir immer gegen den Strich.
Oh, oh, allerdings, ja. Also ich glaube, was es für eine Möglichkeit gibt, so mache ich das ganz oft bei Sachen, die man umsonst bekommt, also zum Beispiel bei den von Panini, diesen Preview-Magazin, die gebe ich dann gerne mal an Freunde weiter oder ich habe die auch schon ein, zwei Mal so gut sichtbar und sehr ordentlich dann einfach im Bus liegen lassen, dass hoffentlich jemand anders das dann auch noch liest, weil das ist natürlich total schade, wenn so eine cool gemachten Produkte dann im Mülleimer fliegen. Das ist auch, glaube ich, ganz typisch in Japan, ne? Diese Mangas erscheinen ja da immer als so ganz, ganz billige Vorabversionen, wo dann auch nur so ein paar Seiten drin sind, auch richtig, ja, kann man wirklich mit Klopapier oder so vergleichen, auch so manchmal rosa oder grüne Farbe. Und genau, und die, was ich, soweit ich weiß, werden die nach direkt, also eigentlich wie eine Zeitung, die müssen auch ungefähr den Preis von der Zeitung haben, werden die direkt dann kurz gelesen auf dem Weg zur Arbeit und zack, in Mülleimer rein. Das ist schon heftig.
Ist auch ein der Umwelt nicht unbedingt zuträglich von der Menge her.
Ja.
Na gut, also könnt ihr mal die Kommentare schreiben, was ihr so macht. Ich meine, ihr könnt natürlich immer an Helge oder an mich, wenn ihr 10 Nummer 1 Ausgaben von irgendwelchen Heften habt, dort hier, die könnt ihr gerne mal vorstellen, könnt ihr auch an Helge oder mich
Action schicken. Comics,
Nummer 1. Mag, ja, na, das sowieso. Die ist auch nichts wert, glaube ich. Also wenn die würde ich da unbedingt loswerden, die
erste ja, Ausgabe. Genau.
Nee, aber würde mich mal interessieren, was ihr so mitmacht, ob ihr wegschmeißt oder ob ihr die vielleicht in irgendeine Bibliothek gebt und sagt, hier, legt die mit aus, könnt die Kinder lesen oder so. Ist ja auch immer ein cooler Einstieg, so ein fremdsprachiges Comic zum Beispiel, wenn man es jetzt nicht auf Deutsch liest, da weiter dran zu bleiben und auch die Sprache halt zu lernen, das ist halt spannend, denke ich mal.
Super praktisch, ja, genauso bei amerikanischen oder englischen Podcasts, also hat mir schon viel gebracht, glaube ich. Genau, also das ist ja ganz schön, wenn da so eine kleine Diskussion entsteht und ja, dadurch, dass wir jetzt die Leserfragen nicht beantworten, also nochmal hier der Aufruf, wenn ihr noch irgendwas habt, also gerne auch immer zu Alisic, aber auch andere Themen oder irgendwelche Vorschläge oder Comics, die wir mal lesen sollen, einfach rein in die Kommentare, dann können wir das vielleicht beim nächsten Podcast schon berücksichtigen.
Ich habe gesehen in den Kommentaren, ein Hörer hatte uns die beste oder die Origin, die Origin Story da von Bane empfohlen und du hast sie gleich mal gekauft, ne?
Ich habe sie sofort gekauft. Der hat sich cool angehört, war ein super Angebot für nur 10 Euro. Also herzlichen Dank nochmal, dass du das erwähnt hast. Da bin ich doch natürlich sofort dabei. Und dann können wir nächstes Mal auch mal ein bisschen qualifizierter über Bane sprechen.
Genau. Zumindest nochmal empfehlen. Gut, dann soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit bis hierher. Wie gesagt, Tipps und so, immer in die Kommentare oder wenn ihr irgendwas habt oder irgendwas lest, vielleicht lest ihr ja auch gerade irgendeine Einsernummer oder eine Nullnummer, von der ihr ganz begeistert seid. Dann einfach die Kommentare reinschreiben und vielleicht greifen wir es mal auf und besprechen es mal umfangreicher.
Genau, in dem Fall Bane empfohlen wurde von Thomas, einfach nur mal um den Namen kurz zu droppen. Genau. Und ja, dann sehen wir uns spätestens in einem Monat oder?
Ja, genau.
Das heißt, ja, sehen vielleicht ja sogar auch dann auf dem Leipziger Comicgarten, aber wir sprechen uns dann wieder und ihr hört uns in einem Monat. Ja, bis bald.
Bis auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Mit Tomozini oder was, ne?
Hunting down comics.